Marius, Lenny,
Jonas,
habt ihr das manchmal auch, dass ihr Filme mit Leuten schaut und ihr habt nach dem Ende des Films das Gefühl, ihr habt einen komplett anderen Film gesehen? Das ist mir nämlich jetzt vor kurzem mit meiner Freundin passiert. Wir haben Life of Chuck geschaut von Mike Flanagan mit Tom Hiddleston. Und der Film kam ja so gemischt an, international und auch national.
Und auch regional.
Regional.
Kommunal.
Ja. Ja. Bei mir war das aber so, der Film hat mich gekriegt und der hat so ein sehr melancholisches, aber auch so ein bisschen optimistisches Ende. Mhm. Und ich hatte am Ende wirklich Tränen in den Augen. Mich hat das richtig mitgenommen, der Film.
Und, ich kann mir vorstellen, was kommt.
Und das Ding ist, bei meiner Freundin, die guckt dann immer wenn ich bei Filmen dann so anfange zu weinen oder sowas, sagt die so, das ist nicht echt, das ist alles nur geschrieben, das ist nicht in echt passiert. Also ist dann immer so, sie versucht mich dann so zu trösten, so, ja, okay, danke, hilft natürlich nicht. Aber bei dem Film war es so, sie hat nicht bemerkt, dass bei mir so die Tränen liefen plötzlich. Und dann kommen so die Credits und sie sagt so, boah, null fucking Sterne, scheiß Film. Und ich war so nebendran so, hä, was? Und ich so, hä, was? Der war voll scheiße, der Film. Ich so, nein, der war voll schön.
Ey, ich bin schwer dafür, dass Jonas Freunde einen Letterboxd-Account kriegt. Ja. Und einfach da diese Reviews abgibt. Ich glaube, das wäre richtig, richtig cool.
Aber merkt man ihr schon so während des Schauens so an, dass sie es kacke findet? Oder ist er wirklich so, kommt sie erst so ganz zum Schluss mit dem knallharten Fazit?
Nee, das ist schon, es gibt so Zwischenkommentare.
Oh, das ist immer schlimm.
Ja,
das
okay. Schlimm, das nee, aber ist schlimm. Meistens ist so die Zusammenfassung, hier den 2,5 Stunden, das hätte ich dir auch in 5 Minuten erzählen können.
Life of Chuck, ja. Besser ein Kurzfilm. Aber es passt ja, weil der Wrestle-Cut.
Nee, das ist dann noch Wrestling.
Noch Wrestling, oh Gott.
Ja, aber nee, wie viele Sterne würdest du dem Film wieder geben?
Ich habe dem 7 gegeben.
Hm. Auf Letterboxd?
Auf Letterboxd, 7.
Achso,
oh Mann, ey. 3,5.
Finde ich solide. Ich habe dem gut 3 gegeben.
Ja, also mich hat der gekriegt.
Ja, also emotional auch. Hätte man, glaube ich, ein bisschen runder machen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr gefühlt, was in dem Film passiert ist.
Das ist der, wo es mit dem dritten Akt beginnt.
Ja, genau. Der, ja. Ne? Ja. Der.
Ach so, ja.
Wo Mark Hamill, ne? Ja, der große, ja, genau. Großvater ist.
Das wäre voll der Spruch für so ein Wahlplakat. Kommunal, emotional.
Emotional.
Ja. Freust du dich schon auf den...
Wahl? Ja.
Nee, achso, auf den Horst Schlemmer-Film.
Nee. Ich mag Harpe Kerkeling, ne? Aber Horst Schlemmer fand ich immer seine nervigste Figur, weil alle Leute auch das so adaptiert haben, diesen Sprech, diesen Grevenbruch-Sprech. Und schätze dein Hocker halt aufs Maul. Ey. Das ist das oder Comedy-Pendant zu so hässlichen WhatsApp-Nachrichten, so mit so Katzenbildern, mit so blöden Sprüchen, so hässlichen Grußkarten. So.
Ich hab gedacht, dass du sagst, das ist so ungefähr wie Stromberg. So jeder hat so seine jeder hat seine Horst Schlemmer-Impression.
Ja, aber ich finde Horst Schlemmer ist nochmal, also nee. Also, aber ich hätte so geile Sachen gemacht, dieses Horst Schlemmer-Ding. Ja, gut. Ist nicht das Thema heute, Horst.
Nehmen wir nicht mit. Aber wir haben dafür ganz, ganz viele andere schlemmrige Themen für euch nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir sprechen nämlich heute über einen Trailer über die Hinterräume. Wir reden über Timothée Chalamet. Und da will ich vielleicht mal euer Wissen testen.
Oh mein Gott, furchtbar.
Dann haben wir natürlich noch die Starts der Woche, unter anderem Martin Suprimus, ein Film über Väter, Mütter, Schwestern und Brüder und Den letzten Schrei. Das müsst ihr jetzt selber kryptisch analysieren, was es damit auf sich hat. Und ja, wir fangen an mit einem Trailer, der eigentlich ein Teaser ist,
ja.
Aber der mich aus den Socken gehauen hat. Nämlich der Trailer zu den Backrooms.
Bist du aus deinen Socken geglitscht?
Ich bin aus meinen Socken geglitscht.
Scheiße.
Für alle, die wahrscheinlich jetzt mit einem Fragezeichen da sitzen und sich denken, hey, was sind diese Backrooms?
Das habe ich mich heute Morgen auch gefragt.
Hast du dich das auch gefragt?
Dann lass mich dich abholen. Also die Backrooms sind sogenannte Liminal Spaces. Liminal Spaces, auch zu Deutsch oft auch mal Schwellenräume genannt. Das sind Orte, die einem so bekannt vorkommen. Also irgendwelche öffentlichen Plätze, die aber menschenleer sind und auch so ein bisschen entfremdet. Also dass es so ein bisschen einen mystischen Vibe hat und so ein bisschen traumartig auch ist. Und die Backrooms sind so ganz, ganz spezielle Liminal Spaces. Das sind diese Büroräume mit dieser gelben Tapete und die so einen ganz, ganz seltsamen Vibe haben. Und den Ursprung haben die 2019 bei 4chan gehabt. Da hat einfach jemand dieses Bild von diesen Büroräumen reingepostet. Und dann hat sich daraus, so ein, wie so ein Lauffeuer, hat sich dann diese gesamte Welt der Backrooms entwickelt, weil Leute irgendwie Regeln hinzugefügt haben, wie man in diese Backrooms reinkommt, was es damit auf sich hat. Und ich könnte da jetzt ganz, ganz viel zu erzählen, weil es gibt so ganz, ganz viele verschiedene Levels der Backrooms. So zum Beispiel sind diese Office, diese Home, diese Lobby ist praktisch so Level 0 und es gibt noch bis Level sonst was, 99.
Da sind Wesen drin und so.
Richtig, da sind auch so ganz, ganz gruselige Sachen drin, vielleicht manchmal auch nicht, einfach nur Leere. Und man glitscht halt ab und an einfach in diese Räume rein. So, das passiert. Mhm. So, von jetzt auf gleich. Ich könnte vielleicht gleich auch nicht mehr im Podcast sitzen und gelang einfach in die Backrooms. Und das Geile ist so, es gibt keine richtige Erklärung dafür, was es so ist. Also natürlich.
Es ist ein Feeling.
Ja, es ist ein Feeling.
Wie heißt das? Kenopsie oder sowas?
Oh Gott.
Weiß ich nicht. Also,
das habe ich auch bei Wikipedia davon gelesen.
Ja, genau. Das ist das Gefühl, wenn du an Orten bist, die eigentlich sehr belebt sind, die einem verlassen sind.
Mhm. Ja, so.
Also, ich habe heute so ein bisschen dann dazu was gelesen. Ich fand auch krass, dass es so erst 2019 kam. Ich habe. Das fühlt sich so an, als ob das so Anfang 2000er gewesen sein könnte.
Pass auf, das Feeling ist ja tatsächlich auch schon da. Also ich kenne das selber, das Gefühl so aus den so 90s, 2000ern, wenn man so Half-Life gespielt hat und da ein bisschen mit Cheatcodes rumhantiert hat und dann No Clipping.
Ich weiß, was du meinst. Du meinst The Stanley Parable.
Was?
Habt ihr das mal gespielt?
Ja, ja.
Ach so, ja.
Das sind ja quasi auch, du gehst ja durch ganz viele verschiedene Räume durch, die auch alle verlassen sind. Und die sind Büroräume.
Ja.
Daran habe ich direkt gedacht, als ich das heute mal gelesen habe. Und noch ein bisschen Severance.
Ja, stimmt. Oh, ja. Severance ja auch angenehm. Oh ja, dieses Feeling, dass auch irgendwie sowas, ein Raum in einer Schwärze einfach ist. Wenn du halt so rausklippst und dann so weggehst von dem Level und siehst du den Levelaufbau. Mhm. So bei Counter-Strike, sonst irgendwas. So wenn du so Maps hast und siehst die einfach. Und ich hatte meine damalige Freundin, die hat Architektur studiert. Und die hatte auch dieses Feeling, wenn die irgendwie irgendwelche Häuser bla bla am Rechner gemacht hat. Und fand das auch richtig gruselig, immer richtig scheiße, wenn diese Dinge einfach so im Nichts geschwebt haben. Das hat die richtig, war die richtig gespookt von ihrer eigenen Arbeit. Oh, aber es ist halt geil, dass dieses Phänomen irgendwie schon länger existiert und dass es dann so eine Lore draus geworden ist. Also es ist ja dann so ein Kollektivding auch.
100%. Und das finde ich auch das Geile eigentlich so. Das ist so ein richtiger, so ein richtig geiler Internetmythos und eine Creepypasta, wofür ich ja eh so ein totaler Sucker bin. Und dass sich das so sehr selbst wirklich hat, das finde ich ganz, ganz toll. Und was du auch eben gesagt hast, dass es wie ein älteres Phänomen wirkt. Also man hat halt herausgefunden, dass dieses Foto, dieses Originalfoto der Backrooms auch aus 2002 ist. Und das erklärt dann, glaube ich, so ein bisschen.
Und in Wisconsin.
Ja, also ich finde, es ist so.
Wisconsin ist auch so ein Backroom.
Ist es nicht hier, oh Gott, warte. Oh
mein Gott. Modellbau. Ich habe es auch nachgelesen, natürlich.
Was ist nochmal diese Stadt, die so ein Meme ist? So in den USA, oh mein Gott. Ist es
was?
Nein.
Boah, ich hätte fast gesagt momentan Washington, aber
Jede Stadt ist ein Meme. Oh mein Gott, warum fällt mir das nicht ein? Ist es nicht Detroit? Ist es, oh mein Gott. Nee, egal. Ohio ist ein Meme. So, alle Ohio-Meme-Fans da draußen.
Ohio?
Werden in den
aber Ohio ist ein Staat.
Rollen.
Meinst du Staat oder Stadt?
Ich habe Stadt verstanden. Ich habe Stadt gesagt, aber ich habe Staat gemeint.
Alles Gleiche.
Stadt, Staat ist alles
cool. Irgendwo auf der Landkarte.
Bremen.
100%. Und das Geile ist, dass diese Backrooms nochmal weitergedacht wurden, nämlich von dem Herrn Kane Pixels, also der in Wirklichkeit Kane Parsons heißt, aber sein YouTube-Channel heißt Kane Pixels und der hat mit 16 Jahren seinen ersten Backrooms-Kurzfilm auf seinem YouTube-Channel hochgeladen.
Nice.
Und das sind alles so sehr viele kryptische Kurzfilme gewesen und er hat halt wirklich diese Essenz der Backrooms nochmal auf ein neues Level, pun intended, gebracht. Und das fand ich so ganz, ganz toll. Also so einen richtigen Sci-Fi-Aspekt mit reingebracht, sodass diese Backrooms erforscht werden, um mal so zu greifen, was genau das eigentlich ist. Und A24 ist auf ihn aufmerksam geworden und hat gedacht, hey, mach uns daraus mal einen gesamten Spielfilm. Und
das ist so
A24. Das ist liebes
A24.
Und jetzt kommt halt dieser Film raus. Und produziert wird der Ganze auch von Sean Levy, James Wan ist dabei. Also wirklich so, alle haben irgendwie so gefühlt Vertrauen in dieses Projekt.
Also, lass es mal machen.
Ja, alles
ja,
cool.
Und ich finde das sehr, sehr cool. Also es spricht auch aktuell sehr viel dafür. Und jetzt ist halt dieser erste Teaser rausgekommen. Und der sehr kryptisch ist.
Teaser halt, ne?
Ja,
ja genau. Man hört quasi zwei Personen, die reden, was so Backrooms-mäßig sind. Man sieht quasi so dieses Durchglitschen durch verschiedene Räume, die sich verändern. Und da gibt es schon so ein bisschen Erklärung, so dass diese Räume lernen oder Erfahrung in sich speichern und sowas in die Richtung.
Ja, also es gibt tatsächlich auch schon so eine kleine Inhaltsangabe von dem Film. Also es geht darum, dass eine Therapeutin ihren Patienten verliert. Und sie muss ihn versuchen zu finden. Und anscheinend ist er in diesen Backrooms verloren gegangen.
Aha, so ein bisschen wie The Cell oder sowas.
Mich hat das jetzt auch sehr erinnert, das lief letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest, Exit 8.
Ja.
Wo du auch durch so eine...
Diesen Vibe, ja, genau. Ja. Da geht es ja darum, dass jemand quasi so eine Endlosschleife in so einer U-Bahn-Station in Tokio, glaube ich, ist es Tokio, ist und immer diese Schleife durchläuft, diese Level auch, und dann verändert sich immer was, das basiert ja auch
mal auf dem Spiel. Und er muss rausfinden, was das für Regeln gibt, wie er dann weiterkommt und so weiter und so fort.
Ja, das ist auch so ein ganz, ganz
blöd. Da haben wir einen kompletten Podcast zu gemacht.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Könnt ihr euch nochmal anschauen oder anhören, was auch immer. Es gibt aber jetzt schon auch so sehr viel Kritik, dass Leute so Angst haben, ich nämlich auch, dass versucht wird, diese Backrooms wirklich zu erklären und dass diese mehr auf einer kognitiven Ebene stattfinden, als dass sie so diesen Sci-Fi-Aspekt haben und dass sie wirklich existieren. Und das fände ich zum Beispiel sehr, sehr schade, weil es gibt zum Beispiel auch eine American Horror Story Folge über die Backrooms.
Oh.
Und die ist...
Die haben auch alles gemacht.
Die haben wirklich alles gemacht. Und die ist auch echt nicht gut, weil
was von Horror Stories ist gut? Ich glaube, ich habe ein, zwei, die okay sind, aber da ist viel wasted
Potential. Da hat mich auch mal jemand dran geführt, hier diese Asylum-Staffel, dass die beste sein soll.
Ist auch.
Und die fand ich okay.
Ja, das ist aber halt. Das ist das Einzige, was du geguckt hast, weil ich habe noch gar nichts geguckt von
American Horror
Story. Ich
fand New York gar nicht so schlecht.
Es gibt bessere Serien.
Ja, okay. Das ist
Hit or Miss.
Mehr, also inzwischen mehr schlecht als recht. Aber es ist okay, die übertreiben es halt immer. Das Gefühl habe ich bei A24 nicht.
Ja.
Also die packen immer so viel rein so in die Storys. Also New York war eine ganz gute Staffel. Da geht es halt um die AIDS-Epidemie in den 80ern. Und so als Metapher diesen Horror mit reingenommen. Aber am Ende drehen die halt den Regler irgendwie auf 13 und dann wird es richtig schlecht einfach nur. Also die Auflösung ist immer kacke. Das kriegen die nicht hin. Und ich hoffe, hier wird es besser. Weil ich muss natürlich bei so Backrooms irgendwie auch an David Lynch denken. So Twin Peaks, also da gibt es ja auch diese mysteriösen Räume tatsächlich und Hütten in sonst was. Und die sind ja auch real in dieser Welt, aber halt eher mystisch. Und David Lynch hat ja auch dieses Albtraumhafte ganz oft. Und da erinnert mich dieses Backrooms auf jeden Fall auch mit dran, also diese Atmosphäre. Und wenn das ein bisschen lynchig wird und die lassen das so ein Mysterium, das finde ich schon geil. Also so, dass das einfach nur eine Metapher wird für irgendwas, finde ich ein bisschen langweilig. Das wäre mir zu kühl erzählt, weißt du, was ich meine? So langweilig und ich brauche keine logische Erklärung dafür, sondern ich brauche Mysterium.
Also ich habe halt Hoffnung, weil hier Kane Parsons macht die Regie, aber er schreibt nicht im Drehbuch mit, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass A24 da so gesagt hat, hey, wir stellen hier zwei Drehbuchautoren an die Seite und die machen das für dich. Aber ich habe trotzdem irgendwie sehr viel Vertrauen in dieses Projekt. Jonas, wie sieht es bei dir aus, so dass du jetzt Backrooms den Teaser jetzt losgelöst von allem mal geguckt hast, macht dir Bock irgendwie oder bist du so, okay, was ist das?
Ich habe von ein bisschen durch, also ne, Zeitproblem, ich habe ein bisschen durch die Videos von Kane Pixels durchgeskippt und ich fand, das hatte schon so einen Vibe und ich hoffe, dass das auch so rübergebracht wird, weil das ja eher so ein Found-Footage-Charakter oft hat und auch nicht besonders gut aussieht und ich glaube, sowas funktioniert tendenziell vielleicht sogar besser auf einem Bildschirm, so an einem Rechner, alleine zu Hause im Dunkeln, als im Kino.
Ja.
Aber
Aber das Ding ist, der ganze Film wird ja nicht diesen Look haben, wenn es ja tatsächlich so eine Main-Story gibt. Und dann ist halt die Frage, werden sie die Backrooms halt auch in diesem VS-Ding, das geht ja darum im ersten, dass ja so ein Kameramann quasi während des Drehs glitscht ja in den Level 1 oder 2. Und dadurch entsteht ja der Look, weil es Found-Footage ist. Jetzt so die Frage, wenn das jetzt so wird jetzt da eine VHS-Kamera mitnehmen oder sonst irgendwas. Also der Look darf jetzt schon nicht flöten gehen. Also es gibt noch viele Fragen dazu. Ich bin gespannt und ich hoffe einfach nicht, dass
es verkackt wird. Ich liebe Kino, aber für manche Sachen ist einfach so alleine zu Hause im Dunkeln mit Kopfhörern auf.
Pornos.
Nochmal. Okay.
Ja, du.
Immer auf Lautsprecher.
Aber der Cast, der ist ja auch sehr toll. Wir haben zum einen haben wir Total Idiofer. Und Renate Reinz, wir haben Marc Duplass spielt mit.
Renate Reinz spielt gerade überall
mit. Ja, sie ist, aber ich finde ich gut.
Aber finde ich auch gut.
Finde ich auch gut. Sie wird wahrscheinlich die Therapeutin spielen, hat man ja auch schon im Trailer gehört. Und außerdem für Shrinking-Fans Lukita Maxwell spielt ebenfalls mit. Und ich bin hyped. Also ich freue mich wahnsinnig. Ich bin sehr gehyped auf den ersten Trailer. Ich werde wahrscheinlich auch ein Was sind die Backrooms-Video machen. Und ja.
Wann kommt der Film?
Der kommt am, also USA ist der Start am 29. Mai, würde demnach dann hier wahrscheinlich am 28. Mai starten. Kann aber auch sein, dass er, weiß ich nicht, hier noch gar keinen Verleih hat. Und das ist, weil oft partnert A24 ja hier mit Universal. Ich weiß es nicht. Aber ich werde auch meine Masterarbeit wahrscheinlich über die Backrooms
machen. Ach, was?
Ja, das ist, das ist so.
Der Master dann, of the Backroom sitzt hier.
Ja, dann ist ja quasi das Lenny-Video schon von selbst.
Der liest einfach
vor. Ja, ich mache einfach meine Masterarbeit als Video.
Kannst du bestimmt machen, oder? Einfach das Video machen, das als Masterarbeit abgeben?
Ja, bestimmt, ich hoffe.
Wow, was das hier wird, der Educational Strikes Back.
Sehr viele Schritte sind mir dann erspart geblieben. Lass uns später nochmal drüber reden.
Lass mal wollen.
aber wir reden jetzt nochmal über was anderes. Einen anderen A24-Film, über den wir gleich bei den Wochenstarts reden. Aber der Star dieses Films ist niemand Geringeres als Timothy Chalamet. Und wir haben gedacht, wir tauchen mal ein bisschen ein, so in seine Vita, in sein Leben, was es mit diesem Mann auf sich hat. Und ich fände es ja langweilig, wenn wir einfach einmal so seinen Lebenslauf einmal durchrattern würden. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einen Quiz.
Hätte ich seinen Wikipedia-Artikel gelesen.
Für alle Leute, die sich jetzt so fragen, hey, warum haben Marius und Jonas hier nichts gemacht? Lenny hat das Skript vorbereitet und hier steht, bereite ich vor, wird eine Überraschung.
Nein, Überraschung Anführungsstrichen.
Ja, also.
So, Überraschung.
Es ist so, ja, es tut mir leid, aber ich habe das ein bisschen abgewählt. Es gibt natürlich auch was zu gewinnen.
Oh, was denn?
Nämlich die Freundschaft von Timothy Chalamet.
Was?
Ich habe mir nämlich vorbereitet. Der Gewinner von euch, dem slide ich Timothy Chalamet in die DMs und sage, entweder Jonas oder Marius ist dein neuer bester Freund.
So, Stalking ist euer Preis.
Und damit ist es besiegelt. Damit seid ihr offiziell dann vielleicht der neue beste Freund von Timothy Chalamet. Okay.
Boah, einmal Tischtennis mit Timothy Chalamet spielen.
Findet ihr das gut?
Ich würde richtig verlieren, aber ich finde es gut. Ja, aber
ich bin wirklich schlecht im Tischtennis.
Ich bin richtig schlecht im Timothy Chalamet-Quiz.
So, also wir haben direkt als erstes, also ich habe ein paar Fragen vorbereitet und die drehen sich einmal vielleicht um Timothy Chalamet persönlich, vielleicht um seine Filme und was es damit auf sich hat. Wir werden auf jeden Fall gemeinsam sehr viel lernen und Timothy besser verstehen, glaube ich, nach diesem
Film. Okay.
Und fangen wir direkt an, weil der kommende Film sehr viel Furore sorgt und Timothy vielleicht seinen ersten großen Preis gewinnen könnte, möchte ich von euch wissen, das ist eine Schreibfrage diesmal.
Oh.
Direkt.
Okay.
Es tut mir leid. Nennt mir bitte, schreibt mir auf, die drei Filme, für die Timothy Chalamet für seine schauspielerische Leistung für einen Oscar nominiert wurde, bisher.
Ach man. Jonas weiß das.
Ich muss es jetzt natürlich ein bisschen überbrücken. Moderativ.
Hallo.
Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Also es gibt. Also,
warte, pass auf, es ist nicht Interstellar.
Aber hey, früh übt sich, also vielleicht. Es sind drei Filme, Leute.
Es sind drei Filme.
Fuck, ich hab.
Boah. Ich gebe euch 10 Sekunden. 10, 9.
Ich hab einen.
8. 7, 6.
In welchem Film spielt er nochmal mit?
Ja, das ist das Ding. 3, ich schreibe jetzt einfach Filme mit Timothy auf.
2.
Nee, warte, das geht nicht. Das
1.
Nee. Okay, ich habe einfach 3
aufgeschrieben.
Ich habe nur 2, fuck.
Okay, aber vielleicht können die 2 auch richtig sein und Jonas hat nur einen oder gar keinen richtig.
Ja, keine Ahnung.
Jonas, möchtest du mal anfangen? Welche Filme hast du aufgeschrieben?
Marty Supreme.
Mhm.
Gibt es da schon eine Nominierung?
Ja.
Ach, scheiße, Dreck. Ich habe nur gelesen, BAFTA 0.
Möchtest du deinen nächsten Film auch noch kurz, deinen nächsten beiden Filme auch noch nennen?
Ich habe noch Dune Part 2 und French Dispatch.
Nicht schlecht.
Marius.
Ich habe Dune Part 2 und Bones and All.
Okay. Oh nein, den hab ich vergessen.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, glaube ich nicht.
Also ich würde mal sagen.
Also der geiler Film, aber ich glaube nicht.
Ein Film ist auf jeden Fall richtig.
Oh Gott, echt für Dune?
Doch, ich glaube.
Ich glaube Friends. Tatsächlich Marty Supreme.
Was?
Ja, ach, so.
Ja, komm.
Das heißt, der Punkt geht in diesem Fall an Jonas. Das ist die einzige für Jonas. Die anderen beiden Filme wären gewesen Like a Complete Unknown.
Was?
Und direkt sehr früh Call Me By Your Name.
Natürlich Call Me By Your Name.
Das ist so offensichtlich.
Ja.
Es tut mir leid, Timmy.
Es ist aber auch früh am Morgen und Quiz ist am Morgen.
Wie können wir uns noch beste Freunde von ihm nennen, wenn wir das nicht.
Ja, aber ich finde auch, das ist so, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass euch auch Ruhm egal ist. Das heißt so, dass ihr nur Timothy für seinen Charakter mögt.
Ja.
Das ist wichtiger, glaube ich, manchmal.
Wir nennen ihn bei seinem Namen.
Aber vielleicht werdet ihr euch mit dem nächsten Punkt, mit der nächsten Frage ein bisschen nähern können.
Ja, bitte.
Nämlich die Frage, da könnt ihr jetzt eure Buzzer rausholen.
Oh.
Gibt es eine Multiple-Choice-Antwort.
Aha, oh, das hilft mir sehr.
Ich nenne euch 4 Antwortmöglichkeiten und eine davon ist richtig. Nämlich, in welchem Film hätte Timothée Chalamet mitspielen sollen, wenn er Brite gewesen wäre? Okay.
Multiple-Schiss.
Okay, du hättest auch eine Antwortmöglichkeit gehabt.
Scheiße. Nein, pass auf. Das Einzige, wo mir eingefallen ist, da wollen sie nur Briten sehen, ist Harry Potter.
Ach so.
Also Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 wäre auch eine Antwortmöglichkeit gewesen. Aber ob es richtig ist, das kann ich an dieser Stelle leider nicht sagen. Du hast aber deine Antwort jetzt schon gegeben. Also du bist raus.
Ich nehme mal an, was alles gibt.
Jonas kriegt die vier Sachen, nämlich Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, All of Us Strangers, Dunkirk oder 1917.
Ich kenne die Regel echt nur bei Harry, glaube ich. Und
also Harry Potter?
Harry Potter, All of Us Strangers, Dunkirk oder 1917.
Ich überlege gerade, ob bei 1917.
Aber ich dachte, das ist eine Buzzer-Frage.
Ja, ist es auch.
Ich habe ja gebuzzert. Also
ja, du hast gebuzzert. Du hast auch deine Antwort genannt.
Ja, aber warum buzzern, wenn wir beide eine Antwort geben können?
Das verstehe ich. Nee, also ja, jetzt hat Jonas einfach die Zeit, weil du ja schon gebuzzert
hast. Ja.
Also, es wär,
aber wozu buzzern wir dann?
Ja, ich hätte die vorgelesen und falls ihr es dann in dem Moment direkt wisst.
Ja, hab ich ja.
Ja, oder hast es vielleicht.
Ich wusste, dass du das
heute gesagt. Also.
Oh.
Jetzt sind es nur noch drei.
Es toll. Moment. Ich überlege gerade, ob bei Dunkirk, ne, wer alles mitgespielt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass Harry Styles und Fionn Whitehead und ich glaube, es sind beides Briten.
Okay, du hast nochmal 5 Sekunden Zeit. 5,
okay.
4, 3.
Okay. Dann sage ich 1917.
1917. Also 1917 und Dunkirk sind ja auch sehr ähnliche Filme. Es geht
ja.
Und unterschiedliche Kriege. Aber.
Natürlich unterschiedliche Kriege, aber es sind beides Kriegsfilme. Es ist einer von diesen
Filmen. Ah, Moment. Nee, nämlich bei ach, scheiße, Tom Hardy ist auch Brite, ne?
Ja.
Okay, gut.
Es ist einer von diesen beiden Filmen. Aber ist es 1917 oder Dunkirk? Es ist tatsächlich Dunkirk.
Nein!
Es tut mir sehr leid, aber Christopher Nolan hat ja schon mal mit Timothée zusammengearbeitet und er hätte ihn auch gerne, glaube ich, für diesen Film gehabt, aber weil in diesem Film nur Briten mitspielen, hat er Timothée nicht genommen.
Brits only.
Es tut mir sehr leid. Aber trotzdem liegst du noch 1-0 in Führung.
Aber sind US-Amerikaner, also die meisten.
Sind das nicht in Wahrheit?
Ja, nee.
Das ist die wichtige Frage.
Sind wir nicht alle gleich?
Ein Mensch spielt mit.
Das ist sehr gut. Das ist sehr toll. Dann die nächste Frage. Das ist auch wieder eine Schreibfrage.
Schreiben, okay.
Wie groß ist Timothée Chalamet?
Wie groß?
Ja. Ihr dürft 3 Zentimeter daneben liegen.
Oh Gott. Timothée Chalamet.
Dafür habt ihr jetzt auch mal 10 Sekunden Zeit.
Mhm. Okay, ich hab was.
Okay. Mhm.
Ich hab auch die richtige Einheit aufgeschrieben.
Aha. Meter?
Ja.
Okay, sehr gut.
Boah, manchmal sieht er sehr klein aus, manchmal aber auch nicht. Okay. Er ist ein kleiner
Großmensch. Fang du mal an.
1,76 Meter.
1,76 Meter. Jonas, bist du da weit entfernt von?
Nur 2 Zentimeter nach oben. 1,78 Meter.
Das wäre meine erste Antwort gewesen.
Also.
Ist 1,52 Meter.
Die Antwort liegt genau bei einem von euch.
Oha.
Und das sind tatsächlich er wirkt manchmal sehr groß, ne, weil er so schlaksig ist.
Ja.
So. Mhm.
Und die Haare.
Genau, die Haare, die machen auch sehr viel aus. Mittlerweile nicht, ist ein bisschen kürzer geworden. Es sind die 1,78.
Bam!
Nice.
Tut mir leid, Marius.
Ach, komm.
Das heißt,
ich möchte einfach, dass Jonas den besten Freund
hat. eigentlich hättet ihr beide jetzt einen Punkt verdient, so weil ich gesagt habe, 3 Zentimeter daneben, aber Jonas hat halt eine Punktlandung gemacht.
Ja, komm, ist cool.
Damit steht es 2-0 für Jonas.
Ich frage mich, woher diese Info kommt.
Was, wie groß er ist?
Ja.
Das steht bestimmt.
Das ist seiner Z-Card.
Ja, das ist wahrscheinlich.
Und seine anderen Master stehen da auch.
Bestimmt. Also
oder Alperz ausgerechnet am Bildschirm.
Ja.
Das kann auch sein. Die nächste Frage.
Ja.
Das ist eine Buzzer-Frage. Okay. Wirklich, wenn ihr es wisst.
Sind wir frei? Musst du uns nicht mal freischalten oder geht das schon?
Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ihr könnt buzzern.
Okay, alles klar.
Denkt gut drüber nach, ihr habt nur eine Antwortmöglichkeit.
Mhm.
Für welchen Superhelden hat Timothée Chalamet vorgesprochen, die Rolle aber nicht bekommen?
Spider-Man.
War mein erster Guess? Okay, dann dachte ich, nee.
Ich habe das erst vor kurzem gelesen.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon.
Als Tom Holland-Ersatz?
Jetzt macht ihr mich unsicher. Ja, ich glaube, als Tom Holland-Ersatz.
Okay. Ja, als Tom Holland-Ersatz. Also, das heißt, es wird hier so ungefähr passen. Ne? Die beiden sind so ähnlich alt.
Ja, die haben schon mit Zendaya in einem Film bei dem.
Genau, das war so.
Aber.
Dann. Es würde gut passen.
Tom Holland ist ja auch fitter. Kommt der nicht aus dem Parcours?
Das weiß ich nicht. Doch. Er ist es auf jeden Fall letztendlich geworden und Timothée Chalamet nicht. Das heißt, es ist
Jonas. Richtig. Spinnmann.
3-0. Mensch, du kennst unsere Team aber sehr gut. Finde ich sehr, sehr toll. Na,
vielleicht bin ich ja geheim mit ihm befreundet.
Sie ist schon befreundet, ey.
Du.
Aber ich bin ihm peinlich. Deshalb sagt er nichts. Ja.
Der ist dir entfolgt auf Insta.
Ja, ja, ein toller Film. Das ist der peinliche Freund.
Das ist ein Statement. Okay. Frage, die nächste. Ich habe die Fragen nicht nur
durchgemacht. Vier oder so.
Ja. Welchen Film hat Timothée Chalamet zu seinem 30.
Ach so, ist das.
Also, das ist schön, das ist ein Multiple Choice.
Okay. Jetzt buzzer ich nicht direkt.
Okay. Welchen Film hat Timothée Chalamet zu seinem 30. Geburtstag das erste Mal in IMAX gesehen?
In IMAX? Okay.
Ist es A. Stuart Little? Ist es B. Ratatouille? Ist es C. Interstellar oder D, der Pate 2?
Soll ich jetzt buzzern oder?
Ja, ihr könnt buzzern, wenn ihr denkt.
Aber, oder so, wir aufschreiben?
Aufschreiben wäre besser.
Okay, dann schreibt's auf. Dann
kannst du mal vorlesen, bitte.
Also, ist es A, Stuart Little, B, Ratatouille, C, Interstellar oder D, der Pate 2? Man muss ja sagen, ist halt so ein krasser Film-Nerd ja auch, ne?
In IMAX.
Ja.
Ja.
In seinem 30.
Hast du was?
Also Kylie Jenner hat ihn auf ein Date tatsächlich mitgenommen.
Okay.
So, sie hat, okay, das war eine Überraschung für ihn.
Ich habe
diesen Film so sehr lieb.
Ich bin mir nicht sicher bei meiner Antwort, aber ich hoffe es, weil es wäre cool.
Was meinst du?
B. Ratatouille, weil wir den auch letztens im Kino zusammen gesehen haben und es wäre so eine schöne Connection.
Mhm. Jonas, was ist es bei dir?
Ich habe C, Interstellar.
Das wäre witzig.
Seinen eigenen Film.
Ja, ja. Gut, ich glaube da.
Aber halt in IMAX.
Ja, das wäre der.
Ist das auch nicht der einzige Film, der zumindest teilweise in IMAX gedreht wurde?
Bestimmt.
Du. Also ich kann mal so viel sagen. Es gibt einen Celebrity, der wahnsinnig obsessed mit Ratatouille ist.
Lenny.
Chalamet ist es nicht. Oh, es ist Josh O'Connor. Und Timothée hat leider nicht Ratatouille geguckt. Aber er hat eine andere Maus geguckt.
Ah.
Nein, nicht Stuart Little. Ich wollte nur einen Joke machen.
Ich habe Stuart Little damals im Kino gesehen. Ich fand den toll. Nee, in Haslach.
In diversen Kinos laufen
Format.
In diversen Kinos laufen auch kleine Stuart Littles durch die Rolle.
Ganz, ganz viele. Ich will jetzt kein Kino outcallen, aber eigentlich jedes Kino.
jedes Kino.
Jedes Kino. Die Antwort ist tatsächlich Interstellar.
Bam.
4-0.
Ich hab so Angst gehabt, weil das ist irgendwie so eine Fangfrage.
Ja, nee, ja. Also das Ding ist, er liebt Interstellar wirklich ganz, ganz doll. Und er hat auch jetzt ja so einen Talk mit Matthew McConaughey nochmal.
Ja, daran habe ich nämlich auch gedacht.
Und da hat er diese Geschichte auch nochmal erzählt.
Ah, okay, den habe ich nicht gesehen, aber.
Stimmt es, dass Christopher Nolan so seine Szenen gar nicht gemocht hat und seine Rolle? Also der Film ist ja auch berühmt dafür, dass der Sohn einfach so hinten überfährt und keine Rolle mehr spielt.
Du, er hätte ihn gerne in Dunkirk gehabt. Also ich glaube schon, dass er ihn noch irgendwie gemocht hat.
Ja, vielleicht persönlich immer.
Ja.
Vielleicht hat er die Rolle auch schlecht geschrieben.
Ja. Nee, der hatte doch vor kurzem so irgendwie so ganz viele Talkrunden. Hat er mit Matthew McConaughey und mit Christopher Nolan gesprochen.
Und Al Fanning auch, war auch noch dabei.
Ja.
Crazy. Ich habe mir gerade überlegt, komm, wir machen heute wirklich komplett aufschreiben. So, Buzzern ist egal jetzt.
Okay. Wie viele Fragen kommen denn noch?
Es kommen noch ein paar.
Okay.
Es kommen noch
wie viel steht's eigentlich?
5-0 oder so.
4-0.
Oh. Jonas, bester Freund incoming.
Ja. Und das könntest du vielleicht auch nochmal beweisen, indem du mir verrätst, wie Timothée Chalamets zweiter Vorname lautet. Wow. Entweder.
Ach so.
Ah, gut, danke.
Leute.
Eduard.
Entweder ist es Clark.
Warte mal, Timothée Clark Chalamet.
Ich schmeiß jetzt alles rein. Die nächste Antwortmöglichkeit wäre Hal.
Clark wäre TCC abgekürzt.
TCC.
Wäre schon cool, oder?
Hal so wie Hal.
Hal wäre witzig. Also Hal wie Hal 9000.
Hal 9000 wäre es. Oder, aber es wäre Lloyd.
Wie Christopher Lloyd.
Oder Harold.
Wie
Harold. Schreib mir eins auf. Also Clark, Hal, Lloyd oder Harold.
Boah, ey. Ich kann nur wild guessen.
Okay.
Ich höre auf mit, das wäre so cool, wenn er so heißen würde.
Okay. Jonas, fang du an. Du siehst so
interessiert. Ich hab Hal.
Hal. Timothy Hal Chalamet.
Ja.
Was wäre es bei dir?
Hell wäre cool gewesen.
Hell
wäre meine coole Antwort gewesen.
Es wäre THC.
Ich habe auch THC, denn ich habe Harold.
Timothée Harold Chalamet.
Also ich weiß ja nicht, wie cool seine Eltern sind, aber Hell wäre schon cool, weil erstmal Stanley Kubrick und Malcolm in the Middle. Wow, what?
Und so cool sind seine Eltern.
Nein! Ja, genau. Mann, ey!
Jonas, ist oh so. Mein Gott. Du hast safe den Wikipedia-Artikel vorher
nochmal. Heute ist, nee, heute gar ist nicht mein Intention.
Okay. 5:0 für Jonas. Wirklich die beste Freundschaft,
die ich habe. Meine Güte.
Die können wir nämlich auch erfahren bei der nächsten Schätzfrage.
Wie schwer
haben Timothy Chalamets Filme insgesamt zusammen eingespielt?
Ach, den Scheiße. Dollar. Wie Ach, viel? Du Scheiße.
Ja. Okay. All seine Filme zusammen. In denen er auch nur mitgespielt hat. Also es geht nicht darum, irgendwie, dass er Hauptdarsteller war, sondern in denen er irgendwie irgendwo zu sehen war.
Ja.
Boah, wie viel hat er denn so Interstellar eingenommen?
Nee, das ist eine gute Frage.
Nee, ist ja.
Ich glaube, muss ich halt eher so an den Blockbustern orientieren und dann so
ein paar hunderttausend.
So, also, ja. Als ich die Summe gesehen habe, war ich so, boah, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das genau geschätzt hätte. Ich glaube, niemand könnte es genau schätzen.
Jetzt nichts Großes vergessen, ist die Sache so. Mhm. Und unterschätzen.
Ja, mitgespielt, ne?
Hat der auch mal Voice-Cast gemacht, irgendwas? Nicht, dass der in irgendeinem krassen Animationsfilm war, der so 3 Milliarden eingespielt hat.
In dem Kid Cudi Musik-Album, Visual-Album-Film Enter Galactic mitgesprochen. Der ist aber Netflix Original und
okay, das kein
Kino-Release, deswegen.
Boah, ich finde es sau schwierig. Ich finde das sau schwierig. Und heute ist absolut anscheinend nicht mein Tag fürs Bauchgefühl.
Dann fürs Kopfgefühl, aber vielleicht.
Ich habe auch kein Kopfgefühl, aber ich habe ja keine Fakten.
Okay.
Okay.
Oh, bin gespannt.
Marius, komm, hau mal raus.
1,2 Milliarden.
Das ist schon viel, ne?
Ja, ich weiß, aber.
Das ist schon ordentlich.
Ja, spielt ja auch schon eine Zeit lang, ne?
Ich glaube, das haben die Dune-Filme alleine eingespielt.
Stimmt, Dunes ja. Zum Thema große Blockbuster.
Ich habe 2,2 Milliarden. Ja, ja, ja. Weil ich noch gedacht habe, so, ich glaube, Wonka war jetzt auch nicht so unerfolgreich und relativ groß.
Stimmt, Wonka war ja noch da.
Und eben noch Interstellar, der war ja auch
Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe das Gefühl, Interstellar war schon erfolgreich, aber hat so im Nachrun mehr so das Kultige aufgebaut.
Mhm. Ja, und ich glaube, alles zwischendrin ist, glaube ich, relativ klein, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Ja,
stimmt, da ist sehr viel Kleines dabei. Also, es gab auch Filme, die nur so 100.000 eingespielt haben.
Oh.
Deswegen ist ja eigentlich gar nicht so viel. Aber ich kann mal so viel verraten, Jonas. Du bist sehr nah
Jonas.
Summe. Warte. An der Summe, wenn man nur die Filme mit einbezieht, in denen er die Hauptrolle ist.
What?
Das ist nämlich in Wahrheit die Summe 2,14 Milliarden US-Dollar.
Oh.
Das sind die Filme, in denen er die Hauptrolle ist. Insgesamt haben seine Filme aber 2,59 Milliarden US-Dollar eingenommen.
Ich habe Dune unterschätzt. Wie viel hat Dune angespielt?
Also der erste Teil war nicht so erfolgreich. Der kam ja auch so während Corona raus. Und ich glaube, der hat nur so 400 oder 500 Millionen eingespielt. Dann war es ja ganz lange nicht klar, ob noch ein zweiter Teil kommt. Und der zweite Teil war auf jeden Fall erfolgreicher. Aber der hat auch nicht über 1 Milliarde eingespielt, glaube ich.
Die
800 Millionen?
Ja, dann sind das ja auch keine richtigen Filme.
Warte, lass mich das noch kurz nachgucken. Dann machen wir das hier nochmal, der Fact-Checker hier. Dune Part 2, Box Office.
Du kannst auch Timothy Chalamet Box Office, das gibt es manchmal auch so zusammengefasst.
Hier. Der hat 714.
714.
Was hat er gekostet?
2 Euro.
Weniger. Nee, ich glaube, die Dune-Filme, die bewegen sich schon.
Warte.
250?
Budget.
Also ich glaube, der erste hat irgendwie zwischen 100 und 200 gekostet.
Ist ja noch günstig.
Ja.
So dafür, was da rausgekommen ist.
Der Neville Neff hat gespart. Hat richtig so die Schere.
Wahrscheinlich haben die nichts zu essen bekommen am Set und so. Nur Sand.
Der hat 190 gekostet, der zweite.
190.
Okay. Ja, ist ja auch nichts, ne? Peanuts. So, dann machen wir mit dem Podcast hier.
Nein, wir machen wow. Wir machen
leider nicht.
Das ist ja so schön.
Das wäre unfassbar schön. Ein
milliardenschwerer Podcast.
Aber was auch schön ist, ist, dass Timothy Chalamet eine kurze Rap-Karriere hatte.
Ja.
Ja.
Ja. Der rappt auch bei SNL.
Ja, das auch. Aber er hat damals hat in der Highschool einen Statistics-Kurs gehabt.
Ach, scheiße.
Und da mussten die ein Projekt abgeben und er war nicht gut in Statistik. Und dann hat er einfach gedacht, ich mache einen Rap-Song als Projekt über Statistik. Und er hat sich einen geilen Rap-Namen gegeben.
Ja,
diesen Song.
Ja, ja.
Und ich habe jetzt auch wieder 4 Antwortmöglichkeiten.
Den habe ich mal gelesen tatsächlich, aber oh Gott, sag mal.
Ist es A, TC Rebel? Ist es B, Timmy C? Ist es C, Lil Timmy Tim? Oder ist es D, Young Timmy?
Ich habe nicht den. Sag nochmal bitte alle.
Ist es A, TC Rebel? B, Timmy C? C, Lil Timmy Tim. Oder D, Young Timmy.
Wie war nochmal B?
B war Timmy C.
Okay.
Boah. Du hast was aufgeschrieben?
Ich hab was, ja.
Mhm. I see what you did there mit A.
Ja.
Casey Rebel, ne?
Ja. Ja. Nicht?
Hast du gerade deine Antwort?
Ja. Lies nur mal bitte vor.
Nee, A war, nee. A war Quatsch.
Ja, ja.
A war Quatsch.
Ja, ich habe A durchgestrichen.
Achso, du
bist A. Lass dich mal bitte durch.
Du, aber hast du jetzt A, hast du T?
Hey, es war noch nicht geschlossen.
Na, es war semi-geschlossen. Ja, okay, gut, nee, komm. Dann, also A, TC Rebel, B, Tim. Ich muss Marius jetzt mal auch mal was gönnen hier. A ist TC Rebel, B ist Timmy C, C ist Little Timmy Tim und D ist Young Timmy.
In dem C, irgendwann. Ich hatte irgendwas mit Maus im Kopf, aber du hast mich wahrscheinlich verwirrt mit Stuart Little eben.
Maus?
Er heißt genau. Marty Mauser in.
Ja, das stimmt.
In Marty Supreme. Supreme. Ja, meinst stimmt. du das? Jonas, was ist deine Antwort?
Ich habe Cäsar genommen.
Also ich wusste auch konkret, dass es C ist.
Ja. Wollen wir mal reinhören?
Ich habe erst gedacht, du fragst nach SD-Kid.
Aber kennt ihr den SNL-Ausschnitt, wo er rappt?
Nee, ich habe es nicht gesehen, nur ein Bild gesehen. Davon.
Sekunde.
Ich habe nur den Track gesehen von ihm mit SD-Kid, dieser Rapper, der so ein bisschen aussieht wie er, weil er hat der trägt so eine Maske, man sieht nur seine Augen. Da gab es ganz lange die Theorie, dass
genau,
er
das
ist.
Das hatte ich mich gesehen, da war das bevor das. Das ist aber bestätigt, dass das nicht ist.
Der ist dann in einem Track von ihm aufgetaucht und hat quasi Promo gemacht für Marty Supreme.
Ah, weil ich hatte das nur mitbekommen, dass es das Gerücht gibt, dass er quasi jetzt seine Rap-Karriere startet, weil er so gerne rappt.
Ja, also ich finde den Track auch cool.
So, warte. So.
Oh, snap.
Das ist jetzt richtig awkward. So,
ja, dann.
Sekunde.
Timmy, it's your boy Lil Timmy Tim.
Ja. Es ist Lil Timmy Tim. So, wir müssen auch einmal komplett das durchhören.
G25. Ja. 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 Live G25. Let's go. Statistic. Yep. Statistic. Yep. Yep. Statistic. Yep. Statistic. Yep. Yep. Miss Law
M. Miss Law M. Miss Law M. Sorry, aber ich finde, das ist absolut besser. Das ist ein absoluter Banger.
Iconic-Legende.
Und damit haben wir das Fußballspiel Brasilien gegen Deutschland, also Deutschland gegen Brasilien, nämlich 7-1 für Jonas gegen Marius.
Ja, gut, dass ich das wusste.
Ich finde es gut, dass du es mit der Rap-Frage gerissen hast.
Aber Rap ist meine Welt.
Das Ding ist, Timothy Chalamet hatte nicht nur eine Rap-Karriere, er hatte auch eine YouTube-Karriere.
Ja.
Ja.
Und er hatte einen YouTube-Channel, auf dem er seine Controller vorgestellt hat. Und dieser Channel hatte einen bestimmten Namen.
Ach komm.
Und ich habe auch wieder 4 Auswahlmöglichkeiten dafür.
Das habe ich auch irgendwann mal gelesen.
Ist es A, Modded Controller 360? Ist es B, Controller Strikes Back? Ist es C, Controller Crafter 1080? Oder ist es D, Behind the Pixels?
Was hast du?
Ich hab. Achso, A. Ich hab A.
Modded Controller 360.
Ja, also ich meine, komm, also Controller Strikes Back ist natürlich Quatsch. Was war C?
C wäre Controller Crafter 1080.
Das hab ich.
Nee, das war für mich so, 1080? Du wolltest hier wieder so ein Anspiel auf ConCrafter machen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Oder doch?
Oh, nee!
Also.
Warst du nicht so ein ConCrafter-Fan?
Nein, überhaupt nicht. Vor allem jetzt, wo ich so ein paar Skandelchen noch irgendwie mal hier hat.
Concrete.
Nee, wie heißt der jetzt?
Der ist Luca.
Achso, Laser Luca.
Der hieß Laser Luca und ich glaube, jetzt heißt er nur noch Luca. Shoutout an der Stelle.
Und bald heißt er nur noch L.
Ich hoffe.
Oder U.
Little L.
Oder C.
Oder A.
Oder M.
Oder S. Y. Weiß ich auch nicht wieso. Das Ding ist, Timothy Chalamet hat auf diesem Channel vorwiegend seine Xbox 360 Controller vorgestellt. Demnach hieß sein Channel Modded Controller 360.
Nein.
8-1 für Jonas. Oh, Mann, meine Güte.
Mann.
Holla die Waldfee. So. Machen wir einfach mal weiter, weil ich kann's gerade kaum glauben. Das Ding ist, Timothy Chalamet hat noch eine Schwester. Sie ist ebenfalls Schauspielerin. Wie ist ihr Name?
Bitte nicht Gwyneth Paltrow.
Ich habe 4 Auswahlmöglichkeiten wieder für euch. Ist es
heißt sie Timothy Strikes Back?
ist es A, Pauline? Ist es B, Charlotte?
Charlotte Chalamet?
C, Diane? Oder D, Chloe?
Was? Nochmal bitte.
A, Pauline? B, Charlotte? C, Diane? Oder D, Chloe?
Ich habe so ein bisschen gehofft, dass
Timotine?
Nee, ich habe so ein bisschen gehofft, dass, ne, das ist ja so ein bisschen französisch angehaucht, dass alle, dass vielleicht da ein paar Namen so rausfallen, aber es ist alles so.
Ja, aber für mich, deswegen am ersten D habe ich jetzt aufgeschrieben, wegen leicht.
Hier wegen Französisch. Ist es nicht Accent d'aigu?
Accent d'aigu geht in die Hü. Accent
d'aigu
geht in die Hü.
Achso, der von unten nach oben?
Ja.
Hü, nach oben. Ja, nämlich auf der Oder schwimmt kein Graf, der ist so, ja.
Okay.
Axon Graf ist Axon, der Axon, runter.
Axon geht in die Hü, Axon Graf geht in der Raf.
Ach so. Runter. Nee, ich hab auf der Oder schwimmt kein Graf,
okay.
Weil französisch U ist Oder. Aber U heißt auch wo. Aber mit einem Graf.
Okay.
Ja, okay, ich glaube, das ist einfacher.
Okay,
und dann gibt es noch Axon Circonflex.
Axon Circonflex, ja. Und ein CD.
CD.
CD. Jetzt alle, die richtig Französisch können, hassen uns jetzt abgrundtief. So
Blut aus den Ohren laufen.
Ja, bonjour.
Wichtige Frage. Oui. Was habt ihr? Du hattest.
Ich hab D, Chloe
gesagt.
Ja. Ich hab Pauline.
Pauline wäre ein schöner Name. Also deswegen
ist ein schöner Name.
Pauline Chalamet. Ich finde Charlotte Chalamet ist so ein bisschen.
Das ist zu on the nose.
Also aber ich finde Chloe Chalamet.
Wie war sein zweiter Name?
Hell.
Hell. Scheiße.
Hell.
Hell. Ist sie älter oder jünger?
Sie ist älter.
Mhm.
Sie ist älter.
Da waren sie noch nicht so witzig, die Eltern.
Und sie waren tatsächlich nicht so witzig.
Das ist serious. Ach komm.
Deswegen haben sie Pauline genommen.
Oh, das ist da wohl.
Also nur mal kurz, ich hab das nicht davor irgendwie reingespickt oder nein, Lenny hat mir die Antworten genannt. Es überrascht mich gerade selbst.
Ich habe auch überlegt, so keine Auswahlmöglichkeit zu geben, weil sie ist so recht bekannt für die Serie The Sex Life of College Girls. So, und dafür kennen die sehr viele. Ich habe mir gedacht, ihr wahrscheinlich nicht.
Nee, du.
Deswegen habe ich euch mal die Auswahlmöglichkeiten gegeben. Aber es gibt bestimmt ein paar Pauline Chalamet Ultras da draußen. Deswegen versammelt euch mal bitte in den Kommentaren. Und damit haben wir noch eine allerletzte Frage.
Die kriegst du auch noch.
9-1 für Jonas.
Komm, zweistellig, Jonas.
Die letzte Frage ist 100 Punkte wert. Nein.
Was?
Nein.
So. Wie heißt der beste Fußballverein?
Die nächste Frage ist aber tatsächlich diesmal wirklich eine Buzzer-Frage.
Ah, ey.
So.
Reset all buzzers.
Mach ich. So. Es ist nämlich die Frage: Mit welchen Schauspielstars hat Timmy nicht zusammengearbeitet? Oh Gott, ich werde jetzt ein paar Namen hintereinander nennen und falls ihr denkt, ey, nee, da glaube ich nicht, dass sie zusammengearbeitet haben, dann buzzert ihr.
Okay.
Wir fangen an mit Zendaya. Na? Habt ihr Bock zu buzzern?
Okay. Ich bin Spider-Man und jetzt nicht Spider-Man.
Meryl Streep.
Nee, was? Nee, doch.
Rowan Atkinson. Mr. Bean, für alle, die es nicht wissen.
Das Problem ist, ich hab zum Beispiel Wonka nicht gesehen.
Müsst ihr jetzt vielleicht mal
spielt Ron Atkinson
nach Gefühl was? Gehen? Okay.
Das ist auch so, Timmy Chalamet als Dreijähriger bei Mr. Bean oder sowas, keine Ahnung.
Man weiß es nicht.
Oder halt in Wonka.
Aber Mr.
Bean. Nicole Kidman. Das lasse ich jetzt einfach mal gelten. Ich mache aber trotzdem noch mal weiter, damit Marius auch noch mal eine Chance hat.
Hey, wie, du lässt das gelten?
Ja, yeah, also das ist jetzt für dich eingeloggt.
Ach so,
Nicole Kidman. Wir hatten noch Leonardo DiCaprio.
Warte mal, wo denn?
Adam Sandler. Frances McDormand.
Lass laufen.
Christian Bale. Wäre noch ganz zum Schluss.
Christian Bale.
Okay.
Hey, aber ich bin auf manche Antworten sehr gespannt.
Es sind tatsächlich zwei Stars in meiner Aufzählung gerade dabei, die nicht mit Timothée Chalamet zusammengearbeitet haben.
Also ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass er nicht mit DiCaprio zusammengearbeitet
hat. Yes, ich muss aber lange nachdenken. Vielleicht.
Ja, warum guckst du so?
Aber irgendwie als Kinderstar, weißt du, so taucht irgendwo auf und du weißt es nicht.
Also das Ding ist ja, Timothée Chalamet wird ja auch immer so als der neue Leonardo DiCaprio bezeichnet.
Er hat sich ja auch so Tipps von ihm geholt.
Genau.
Ne?
Und die hat er sich am Set von Don't Look abgeholt. So, deswegen gut, dass hier niemand bei Leonardo DiCaprio gebuzzert hat.
Ach stimmt, der hat da so eine kleine Rolle gehabt. Also relativ klein.
Timothée Chalamet,
der war ja echt gut besetzt.
Ja, der war auch nicht gut besetzt. Dann, Rowan Atkinson hast du eben gesagt, ne? Was hast du gezögert, ne? Der hat tatsächlich in Wonka mitgespielt.
Ja, guck, sowas habe ich nämlich gedacht.
Der hat den Priester gespielt.
Okay. Ja, nee, sowas habe ich gedacht und ich habe den Film nicht gesehen, deshalb habe ich nicht gebuzzert.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und auch gut. Jonas, dass du bei Nicole Kidman gebuzzert hast.
Ich habe das Gefühl, du wolltest in die Falle locken, so mit Gwyneth Paltrow.
Ja? Ja, das wäre ja jetzt.
Vielleicht.
Aber was hat Nicole Kidman zuletzt gemacht? Ich kann mich gar nicht so erinnern.
Wo sie mit die Milch trinkt. Good Boy, nein, wie hieß der?
Good Girl?
Baby Girl.
Baby Girl.
sie macht wirklich gefühlt jedes Jahr so zwei, drei Filme. Also sie hat
aber irgendwie ist sie ein bisschen unterm Radar, oder?
Ja, also wirklich sehr viel Trash manchmal. Aber hier und da ist dann auch mal eine Perle dabei.
Ich habe sie zuletzt in Batman gesehen. Also nochmal, ich habe nochmal Batman geguckt.
Aber das heißt, einer ist ja noch übrig. So. Und du hast ja Christian Bale gesagt.
Ja.
Hast du schon mal von dem Film Hostiles gehört?
Ja.
Ach, stimmt.
Da hat Lil Timmy Tim nämlich eine kleine Rolle.
Nein.
Doch. Die haben beide zusammengearbeitet.
Der ist ganz gut.
Zusammengearbeitet, ja, ich finde ihn auch ganz solide. Zusammengearbeitet hat er allerdings nicht, obwohl man das vielleicht irgendwie so immer glauben mag, weil die beiden so sehr viel zusammen abhängen, mit Adam Sandler.
Ja, ich habe auch das Gefühl, du wolltest so ein bisschen in die Falle locken, wegen der schwarze Diamant.
Ja.
Und Safdies.
Du.
Die Safdies.
Das habe ich geschafft.
Ja.
Du hast trotzdem mal gepunktet, Jonas. Es steht 10-1.
Also,
wir haben hier wirklich einen
Glückwunsch.
Timothy Chalamet.
Mein Freund!
Schreibst du jetzt live?
Ich schreibe ihm live mal schnell eine DM.
Du musst auch einen Screenshot machen, dass wir das hier schön einbinden können.
Ich habe auch einen Text vorformuliert, nämlich: Hello Timmy, this is Lenny from the German YouTube channel Cinema Strikes Back. In our latest podcast, we decided who will be your new best friend. And the winner is Jonas.
Kannst du meinen Insta-Account direkt noch verlinken?
Wird direkt verlinkt.
Boah, stell, du kriegst jetzt einen von Timothy Chalamet.
Nee, was jetzt ja gerade richtig beliebt ist, ist diese Posts, ne, wenn irgendwie Leute hier, ich räume die Wäsche auf, wenn mir irgendein Star aus Herr der Ringe schreibt oder sowas, und das machen die ganz oft.
Das werden wir jetzt ja auch mal mit Timothy Chalamet.
Ich hab noch gut, Jonas bügelt auch ohne Timothy Chalamet.
Ich habe noch geschrieben, he's great and now's your best. Hope you have so much fun together.
Es ist auch ein bisschen creepy.
Das Ding ist, Timothy Chalamet folgt auch null Leuten. Das heißt, stell dir mal vor, er folgt
so null. Einmal Jonas Reste. So, wie hoch ist die Chance? Sie ist nicht null. Ich glaube, sie ist nicht null.
Die Chance für nichts ist null.
Doch.
Außer die Chance ist null, dass du Hook magst.
Achso, ich dachte, dass ich in einem Timothy Chalamet Quiz gewinne.
So, ich mach das mal in der Post und dann blenden wir das aber hier mal.
In der Post.
In der Post.
In der Post,
wie der in Deutschland sagt. Wir blenden das hier ein. Aber wir haben ja nicht umsonst über Timothy so intensiv gesprochen, denn er taucht jetzt nochmal auf in den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Ja, wir haben uns versammelt für einen ganz, 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 ganz bestimmten Film.
Mhm.
Sehr gehypten Film.
Ja, aber der bei den BAFTAs leider eine legendäre Niederlage erlitten hat. Nämlich nullmal gewonnen bei 8 oder 11, was war's?
11
Nominierungen. Ja, Marty Supreme, ein Film, von dem ich was ganz anderes erwartet habe. Denn ich dachte tatsächlich, wir haben hier wieder mal ein Sport-Biopic mit fantastischen Elementen, also sehr, sehr, sehr fiktiv. Oder dass es zumindest darum geht, wer jetzt per Video zuguckt, kann diese orangen Tischtennisbälle hier sehen, dass es darum geht.
Und guck mal, ihr könnt diese auch mal kurz hören. Ach, scheiße.
Ja, es gibt eine Szene im Film, da hört man das sehr oft. Nein, aber Tischtennis spielt nur eine kleine Rolle, aber wichtig.
Aber Tischtennis ist ja auch klein.
Ja, ne? Es gibt auch einen sehr kleinen Tischtennis Platte in dem Film. Eine sehr kleine. Ja, doch, die ist sehr klein.
Ich hab's gar nicht mehr vor Augen.
Da geht er auf Tour quasi. Ich will nicht zu viel spoilern. Ja,
okay.
Aber
okay.
Ja, es geht um Marty Mauser.
Mhm.
Und der ist Tischtennisspieler, arbeitet aber auch noch in so einem Schuhladen und ist ein sehr guter Verkäufer. Aber er will eigentlich zur Meisterschaft nach Großbritannien fahren. Und mit Tischtennis sein Geld verdient. Und Tischtennis war zu der Zeit, wann spielt so 50er, war noch nicht so groß. Und in den USA ist es ja eher so ein bisschen fast Tischtennis. Man spielt Tischtennis in so Spielhallen, das fand ich ganz interessant. Man sieht so Bowlingbahnen und wo heute so Billardtische oder Airhockeytische stehen, standen damals, wo, also zumindest im Film, wird so geredet, dass da Tischtennisplatten standen. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Der ist ja so eher so runtergerockt und nicht so. Also die erste Tischplatte, die mir noch so in Erinnerung ist, die war bei uns im Schwimmbad.
Echt? Hatte keine eigene?
Ja.
Wir hatten eine zu Hause.
Okay, Herr König.
Ja. Aber habt ihr auch früher so dann, das war bei uns auf dem Schulhof immer so, dass wir dann einfach einen Fußball genommen haben und
ja, das
auf
der
Tischtennis. Ey, was?
Ja, also ohne Scheiß, bei uns gab es auch Massenrundlauf, da hat sie die ganze Klasse gespielt, da standen wirklich dann so 20, 25 Leute, an dieser Tischtennisplatte und wer keinen Schläger hat, hat einfach die Hand genommen oder halt mit dem Fußball auch. Aber wir durften, in der Grundschule zumindest, durften wir keine harten Bälle mitnehmen, da gab es nur diese, kennt ihr diese Softbälle? Schaumstoffbälle?
Ja.
Mit denen geht's nicht so gut.
Die, mit denen man Brennball spielt.
Die, wenn du im Regen Fußball spielst, die dann ins Gesicht kriegst, richtig ekelhaft.
Nasty.
Ja. Ja, kommen wir zurück zu Marty Supreme.
Ja. Ja. Das Ding ist, wie du schon auch angedeutet hast, es geht sehr, sehr wenig um Tischtennis dann irgendwie. Ja. Also, beziehungsweise Tischtennis wird irgendwann eine Randerscheinung. Denn es geht um so viel mehr. Er möchte nämlich unbedingt der beste und erfolgreichste Tischtennisspieler aller Zeiten sein. Und dafür geht er hier und da um ein paar weirde Wege und verrennt sich ein paar Mal wortwörtlich und verzockt sich und macht sich ein paar Feinde auf dem Weg.
Lügt ein bisschen, betrügt ein bisschen.
Ich finde, was man damit auch über die Struktur des Films sagen kann, es gibt so einen Mittelteil. Der fängt irgendwann an, Stichwort Badewanne.
Ja.
Dann eskaliert dieser Film immer weiter und es hat sich für mich angefühlt, als ob du, ne, du. Da ist so ein Schneeball, der kommt ins Rollen, der rollt so einen Berg ab und es wird immer mehr und immer mehr. Es kommt immer noch ein neues Problem dazu und noch ein Problem und noch ein Problem und er kann sich immer so ein bisschen rausreden, aber das hilft nicht, weil dann das nächste Problem um die Ecke kommt. Und mich hat das tatsächlich der Film von der Struktur her sehr an Nora erinnert, den ich vorletztes Jahr, das war mein Lieblingsfilm in dem Jahr. Deshalb kann ich kann auch hier schon mal spoilern, dass ich Marty Supreme echt verdammt gut fand. Genau, ich finde, das hat sich aber auch so ein bisschen angefühlt wie ein anderer Film von den Safdies, falls ihr den gesehen habt, Good Time mit Robert Pattinson. Der hat ja auch so ein, der hat den witzigsten Plot-Twist, den ich jemals gesehen habe. Und
witziger als Science.
Als was?
Was habe ich gesagt? Science?
Silence? Also,
Silence. Ja. Silence, Jonas.
Von Martin Scorsese.
Nein. Der hat einen lustigen Plot-Twist.
Plot-Twist, kommt keine Musik.
Science.
Nee, genau. Fand ich toll. Der Film ist ja 2,5 Stunden lang, aber ich finde, der hat sich überhaupt nicht danach angefühlt. So ein Plot-Point jagt den nächsten. Und Da stecken halt auch so mehrere Filme innerhalb dieses Films. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, ne, wie du gemeint hast, so wir sehen jetzt hier so dieses klassische Rise and Fall von so einer Persönlichkeit. Oder
zum Glück nicht.
Genau, so ein Biopic, das ist was komplett anderes.
Es basiert ganz lose auf der Lebensgeschichte eines Tischtennisspielers, der relativ erfolgreich ist, glaube ich, der hat ein paar Mal Bronze geholt. Aber das hier ist wirklich sehr, sehr, sehr lose. Und es ist, ich will nicht sagen, dass dieser Film episodenartig ist, aber er erzählt so Episoden halt. Ja,
der hat und diese eine Episode in der Mitte. Ne?
Und jetzt kommt halt so, meine wilde Theorie, er stirbt in der Badewannenszene und der Rest ist nur ein Traum.
Nein. Okay.
Nein, aber es ist wild, was passiert und es ist so, weil du gesagt hast, der Film dauert ja 150 Minuten, das kommt an mich so vor. Das ist auch so, man weiß irgendwie beim Gucken nicht, wann kommt jetzt hier so der Höhepunkt des Films und wann hört der Film auf? Oder wann kann dieser Film aufhören?
Der ist nicht so vorhersehbar.
Ja, also das ist wenn ein Film dieses Jahr die Bezeichnung Wilder Ritt bekommt, dann ist es dieser Film, würde ich sagen.
100%, also wirklich auch.
Das wird in der TV-Spielfilm stehen.
Oh, ein Wilder Ritt.
100%. Aber ich finde auch wirklich so, ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, ihr fragt euch jetzt auch, was es damit auf sich hat, aber wirklich die Badewannenszene ist für mich so wirklich der Moment, wo ich so war, okay, gut, das hätte ich im Leben nicht predicted.
Nee. Obwohl, es wird ja,
es wird angeteased,
aber nicht so.
Nee.
Nicht so. Und auch was da unter der Badewanne und was aus der Badewannenszene heraus quasi an Story geboren wird, ist so wild. Und was daraus, also diese Kaskade an Ereignissen, das ist
wild. Ja, total. Also es gibt halt auch so, also es spielen auch ganz, ganz viele Leute auch noch mit. Also zum Beispiel Gwyneth Paltrow, sie spielt eine Figur, die Frau von so einem ganz, ganz reichen Tintenhersteller, meine ich.
Rockwell Inc., der stellt Stifte und Tinten her.
Ja, und die beginnen dann so eine Affäre und es ist alles so sehr, sehr interessant, weil Marty ist wirklich ein Giga-Arschloch. Also ist ja wirklich so
arrogant, sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Ja.
Ich finde es halt spannend bei seiner Figur, dass das, es gibt sehr viele Parallelen so zum echten Timothy Chalamet, weil er auch so selber
weil
dieses Ziel hat.
Du darfst nicht so über deinen besten Freund reden.
Weil er auch so dieses Ziel hat, einer von den Großen zu werden. Mhm. Und ich meine, das ist ja Marty Mouse ja auch 100%. Ich finde aber trotzdem auch, dass der so bis zum gewissen Punkt im Film auch so Sympathiepunkte hat.
Ja.
Ich meine, er ist so arrogant, er ist mega ehrgeizig, aber der hat halt so dieses, ne, so dieses Lausbuben-Image, dass er sich ja, halt irgendwie ja, aus, ja. aus jeder Situation rausreden kann. Das hat ja auch irgendwas Sympathisches und dass man sich ein bisschen ja. auch in diese Figur reinversetzen kann. Also, und was ihn, finde ich, mit am sympathischsten macht, ist halt, dass er für eine Sache brennt und das ist halt Tischtennis.
Ja. Das ist halt dieses Ding, wenn Figuren oder auch echte Menschen irgendwie absurde Dinge tun, um ihr Ziel zu erreichen. Ich finde, das hat bis zu einem gewissen Grad, hat das was. Also wie zum Beispiel Werner Herzog, der irgendwie mal gesagt hat, yo, man darf auf jeden Fall Filmkameras klauen, wenn man Filme drehen möchte. Es ist einfach so wild. Und hier ist es ja auch, also wie er möchte ja nach Großbritannien kommen und wie er an das Geld kommt alleine, ist, da habe ich gemerkt, was geht hier ab? Ich finde, da war der erste Moment, wo man merkt, so, okay, dieser Film geht in eine besondere Richtung. Und,
aber wie gesagt, ja. ich finde, das ist, die Sympathie ist bis zu so einem gewissen Punkt, ja. dann setzt es auch aus.
100%. Was, ja. was so mein Kritikpunkt noch daran wäre, dass ich war total überrascht von sehr vielen Sachen, aber ich finde, er hat sich dann trotzdem irgendwie wie so ein Film angefühlt, den man schon mal gesehen hat. Vor allem auch so von den Safdies, so wo du Good Time erwähnt hast, oder auch Uncut Gems so, dass sich halt vom Stresslevel halt einfach immer alles so eine ordentliche Schippe steigert. Und das ist dieser Film auch. Und ich habe so ein Gefühl, das ist so eine Formel, die ich jetzt noch mal bei Marty Supreme sehen kann, aber beim nächsten Film würde ich mir wünschen, dass George Safdie oder wenn beide auch noch mal was zusammen machen, noch mal was anderes machen. Weil ich finde, das ist schon so eine gewisse Formel einfach.
Aber Benny Safdie hat ja was anderes gemacht.
Ja, das war aber auch nicht gut.
ja. Ich muss doch sagen, was, weil nicht alle wissen es.
The Smashing Machine mit Dwayne Johnson.
Mit The Rock. Den habe ich auch nicht gesehen, aber der soll doch eher so semi sein, ne?
Boah, das ist maximal okay, fand ich.
Besser als The Wrestler.
Nee, das auf gar keinen Fall.
Ja. Okay.
Ich möchte auch noch einmal kurz Tyler, the Creator erwähnen.
100%.
Ich fand ihn stark.
Ja, ist die Coolness in Person.
Hat aber auch also, sich selbst gespielt.
Tyler, the Creator kennt man, wenn man sich so ein bisschen in der Rap-Szene von Amerika umschaut, kennt man den auf jeden Fall.
Der THC oder wie
ich sage. Ja, der ist ja ultra erfolgreich. Also der wird auch gefühlt immer erfolgreicher. Der war auch, glaube ich, letztes Jahr war der auch hier in Deutschland, also der macht auch schon so Welttouren und sowas, das kann niemand. Und der macht echt, ich finde, der macht richtig geile Musik. Ich finde, der hat halt auch einen der coolsten Künstlernamen, Tyler, the Creator. Und das Ding ist, im Film spielt er sich auch selbst. Also so wie man ihn kennt, so von seinen Interviews und sowas, so ist er auch in diesem Film.
Total. Also ich finde das auch so lustig. So, die haben ja auch sehr viel Promo zu diesem Film gemacht. Und so, wenn Timothy Chalamet und Tyler, the Creator, so zusammen sind, die tun immer so auf übelst broig und Gwyneth Paltrow steht dann irgendwie so im Hintergrund. Und ist dann so, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ja. Das ist so sehr, sehr interessant. Ich finde, ich möchte auch noch Odessa Zion erwähnen. Sie spielt ja so die Freundin von
Jugendliebe.
Von Marty. Ja. Und sie kennt man auch aber aus der Serie I Love L.A. Und ich finde es so ganz, ganz wild. Ich habe das jetzt nämlich erst erfahren, irgendwie über TikTok. Sie ist so eine Adlon-Erbin.
Sie ist Nepo-Baby.
Sie hat Nepo-Baby wirklich durchgespielt.
Mit deutschen Wurzeln auch.
Richtig. Also ja, also sie ist die Erbin von dem Hotel Adlon. Ja. Dings da.
Ist das nicht eine Serie, die?
Ja, das gibt's. Habe ich nicht gesehen.
Das hört sich aber irgendwie so nach einem öffentlich-rechtlichen.
Ja, das klingt nach
einem. Das Adlon.
So wie Oktoberfest.
Oh. Oktoberfest, ja.
Ich will es nicht gegen das schießen. Ich habe das alles nicht gesehen. Das kann bestimmt ziemlich gut sein, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, das zu schauen.
Zweiten, dritten Staffel oder so,
glaube ich. Ja, wirklich.
Okay. Die sind ganz gut.
Was ich aber auch noch, ich würde auch noch mal sagen, Timothy Chalamet rockt die 50s Outfits. Finde ich. Also der Typ in den Anzügen mit dem Style und dem Moustache, fand ich, das hat
der Brille.
Das hat was. Die Brille. Ich finde, das hat richtig guten Stil.
100%, aber ich glaube auch, also wirklich, also ich finde, er ist wirklich wie geleckt da, passt er so in diese Zeit. Ich finde aber auch an sich hat er einfach wirklich so einen absolut starken Job gemacht. Also ich.
Ja.
Das ist auch so was komplett Neues, was er bisher noch nicht gemacht hat. Und ich finde es super spannend. Also man merkt ja auch, wie wichtig ihm diese Rolle war.
Er hat es auch produziert, ne, den Film, glaube ich.
Und wir müssen auch noch darüber reden, wie er Tischtennis spielt. Also es ist ja auch der Wahnsinn. Ja.
Ich habe das mal nachgeguckt. Der hat ja irgendwie 6-7 Jahre lang wirklich fast täglich irgendwie so krass geübt. Und der hatte so einen Tisch dabei bei den Drehs von Dune 2, bei Wonka, The French Dispatch, so alles, was er in der Zwischenzeit so produziert hat. Und ich finde, das merkt man auch im Film. Da musst du nicht irgendwas so.
Ja.
Das sah manchmal auch so ein bisschen aus so: Hä, kann der das jetzt wirklich? Oder ist
ja,
das jetzt,
ja, man dachte
CGI? Ist das CGI? Irgendwie noch irgendwie so Maskenränder sehen von irgendwelchen Bällen, die eingefügt wurden oder so?
Also, glaube ich, am Anfang gibt es mal so einen digitalen Ball für so einen.
Ja, ja.
Klar. Aber ja, klar. Aber wie der gespielt hat, das fand ich schon. Da hätte ich auch gerne mehr von gesehen.
Aber das war auch wirklich Profi-Tischtennis. Also so kann ich von meinem Laienauge irgendwie nur sagen.
Also,
der hat ja auch,
die haben Bälle bekommen.
Fun Fact, ich kenne mich nur mit Tischtennis aus. Ich kenne nur,
spielst du auch, bist auch Pro.
Ich kenne nur einen einzigen Namen, also einen Weltmeister. Timo Boll.
Mhm.
Der hat,
nicht mit Uwe Boll verwandt, oder?
Nee, nicht mit Uwe Boll. Halleluja. Kennt ihr Timo Boll?
Ja. Timo Boll, komm, sag mal das, ja.
Der spielt auch im Film mit. Der ist am Anfang in diesem Turnier. Gegen den spielt Timothy.
Ah, stimmt.
Und ich hatte irgendwas gesehen. Dass er für den Film noch mal Tischtennis so ein bisschen neu lernen musste, weil man halt in den 50ern anders gespielt hat als jetzt.
Krass, das ist ganz, ganz wild. Ja.
Ja.
Was würdet ihr ihm für so eine Punktzahl geben?
Ich würde dem 9 von 10 geben.
Ich bin bei 9 von 10 auch.
Ich bin bei einer 8 von 10.
Ja.
Aber einer guten.
Ich möchte aber noch kurz einmal auch noch einen Shoutout geben oder meine Lanze brechen für eine andere Figur, die mitspielt. Mhm. Einen anderen Schauspieler. Gesa Röhrig spielt mit. Der ist dieser andere Weltmeister, mit dem Marty abhängt. Bela heißt der.
Mhm.
Dieser Holocaust-Überlebende.
Ja.
Das spielt ja auch kurz eine Rolle im Film. Der ist bekannt geworden durch Son of Saul.
Ich wusste, dass
der Hauptdarsteller
bekannt war. Nein,
genau, das ist
schon so eine Empfehlung, ja. Ey.
Nein, ich wusste doch, dass er mir irgendwie bekannt vorkam. Krass. Ja, nee, also ich fand, die Storyline war so ein bisschen weird.
Der hat eine der absurdesten Szenen im Film. Das war auch wild.
Ja, also ich weiß auch nicht, wieso ich so dazu stehen soll, weil ich habe so ein Gefühl, vieles in dem Film wirkt auch einfach nur einmal kurz reingeworfen, stehen gelassen und dann geht's weiter.
Ich mag das eigentlich, wenn er so einfach so, jetzt erzähle ich euch kurz eine Geschichte und
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, kann man sich auf jeden Fall geben.
Ja. Und hier noch für Marius habe ich auch noch einen Fun Fact. Der Kameramann war Darius Conji und der hat, der Film wird größtenteils auf 35 mm gefilmt. Und der hat ganz viel Ariflex-Kameras und Vintage-Anamorphoten, anamorphe Linsen benutzt, die quasi diesen Flair der 50er transportieren.
Also der Look des Films ist ja so großartig, auch die Ausstattung, also es ist richtig gut, alles. Also es wirkt nie wie irgend so eine Studioproduktion, sondern auch so die Straßen von New York, so, da läuft er ja einmal so durch. Ich glaube, das gibt es ja auch, ich glaube, das Poster, ne, wenn er läuft. Das ist alles richtig gut. Das hat mich so an so klassische Filme aus den letzten Jahrzehnten erinnert, die auch so in Hell's Kitchen spielen oder sowas. Mhm. Also ich finde, das sah alles sehr, sehr stimmig aus.
Ich meine,
Soundtrack auch, das muss man auch sagen.
Soundtrack war
besonders. Also das war halt, das geil ist, dass dann halt hier nicht nur Musik aus den 50ern lief, sondern halt auch, keine Ahnung,
80s-Hits.
Und gerade das Ende, weil mit Everybody Wants to Rule the World,
ja,
kriegst du mich immer in Film, irgendwie, weiß auch nicht. Und das passt so wie die Faust aufs Auge.
Sobald ein Queen-Song im Film ist, kriegt er dann von Marius einen Punkt mehr. Das
ist aber nicht von Queen.
Ich meine, der Film hatte ja voll die krasse Promo-Phase. Das ist ja, ich meine, hat man ja gesehen. Ist wahrscheinlich so die Frage bei den meisten, so wird dieser Film diesem großen Hype gerecht? Und ich war halt auch im Kino, hab gedacht so, boah, das ist gerade, ich werde gerade zugeballert mit March Supreme und da ist auch echt richtig viele coole Sachen dabei. Und ich muss sagen, für mich war es so, für mich ist er dem Hype gerecht geworden.
Mhm. Durchaus.
Ja, doch.
Ich bin aber noch gespannt, wie der in Deutschland ankommen wird.
Ja.
Also,
das Ding ist, also ich habe ein Gefühl, er muss sich auch über das Tischtennis-Ding verkaufen, weil ansonsten ist es, glaube ich, schwer, ihn zu verkaufen, diesen Film, weil so, es wird schwer. Aber ja.
Deshalb ist er auch der teuerste Film von A24. Also, das ist der letzte, der teuerste bisher war Civil War.
Mhm.
Marty Supreme hat jetzt so zwischen 60 und 70 gekostet.
Aber auch nur.
60, ne? 70 Millionen, ja, das ist halt auch so. Das ist auch nicht viel so im Vergleich zu so großen.
Wie, echt wie? Weil, also wirklich, der sieht, so wie der aussieht, der Film.
Ja.
Der braucht ja da 200 Millionen.
Das ist ganz, ganz
Dune.
Sand.
Bist du jetzt hier?
Nein.
Dune-Shape.
Ja.
Schön. Kommen wir zum nächsten Start.
Spielsatz und Sieg, ne?
Spielsatz und Sieg.
Oh,
ne? Chapeau. Chapeau. Oder wie sagt man beim Tischtennis?
Gut Schlag? Nein.
Keine Ahnung.
Ich bin wirklich sehr untalentiert.
Es wird auch gepaddelt in dem Film, also.
Ich bin ich bin Badminton. Ich will Marty Supreme, ich will das mit Badminton.
Aber du bist, also es geht dann an Jonas Ressel, den Badminton-Gott.
Ja.
Ich habe mal gegen Jonas gespielt.
Hast du gewonnen?
Ja.
Oh. Oh.
Ich habe aber auch,
der war im Verein.
Ich habe halt 10 Jahre Verein gespielt.
Okay, also. aber das ist vielleicht auch so die Rache für das Timmy-Quiz. Ja, also so.
Für das Timmy. Ich bin der beste Freund von Yonex und Jonas der beste Freund von
Ja, es startet noch ein anderer Film, der etwas weniger aufgeregt ist als also wirklich erst so das Gegenteil von Marty Supreme. Es ist Father, Mother, Sister, Brother von
also
Jim Jarmusch.
Deine Beschreibung im Schwarzwald. Was bist du zu dieser Person? Alles. Ich habe ihn nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob es
ist. Du. Jonas, du hast den Film auch gesehen.
Genau, das ist ja der neue Film von Jim Jarmusch. Der ist ja sehr bekannt als, also ist mit einer der bekanntesten Indie-Regisseure. Mhm. So jeder seiner Filme ist so die Definition von Indie-Film. Ja. Ich finde, es gibt auch einige Filme, die ich sehr mag. Also ich habe früher mehr Filme von ihm geschaut, so in dieser Phase, so diese Cineasten-Phase, wo ich so jeden Film schauen wollte und so immer so ein Connoisseur sein wollte. Sowas wie Broken Flowers oder Down by Law oder Coffee and Cigarettes. Aber mein Lieblingsfilm von ihm ist tatsächlich Ghost Dog, der Weg des Samurai. Der ist schon, das ist wild.
Ich fand ihn immer ein bisschen weird.
Alle seine Filme sind weird.
Nein, ich meine so, wenn man sich das so anguckt, um was es geht. Aber wenn man ihn guckt, ist er halt großartig.
Ja.
Ich fand halt immer, Deadman ist krass mit Johnny Depp.
Deadman, ja. Und Crispin Glover. Wow.
Ja, da spielt viel mit. Der ist von 95, der ist älter als
Wie sieht's bei dir aus mit Jim Jarmusch?
Ey, so, ich muss mich wirklich, wirklich outen. Ich habe nur The Dead Don't Die.
Und das den habe ich nämlich geskippt.
Und das ist der un-Jim Jarmuschste Jim Jarmusch-Film.
Den habe ich auch nicht gesehen, aber der kam auch nicht so.
Der kam überhaupt nicht gut.
Er
an.
Ist auch eher so semi-gut, macht aber irgendwie so ein bisschen Spaß.
Okay.
Ich habe aber auch zu Hause die Blu-ray-Box von ihm rumstehen und muss da endlich mal ran, aber ich habe noch Jim echt Jarmusch. So viel nachzuholen. Aber ich habe jetzt ein bisschen Bock bekommen hier durch Father, Mother, Sister, Brother auch auf seine Werke außerhalb von The Dead Don't Die. Jonas, worum geht es?
Worum geht's?
In Father, Mother, Brother, Sister.
Ja, das ist tatsächlich wirklich ein Episodenfilm.
Ja.
Es gibt quasi drei Geschichten, die sehr lose zusammenhängen.
Mhm. Es gibt quasi wiederkehrende Gags.
Ja. Es geht halt einmal um Father, es geht einmal um Mother und es gibt einmal um Sister und Brother. Und es sind quasi sowieso drei Kurzfilme in einem.
Hängen die zusammen oder?
Also, ja, es gibt so Elemente, die in allen drei vorkommen, zum Beispiel so skatende Kids oder
ja, genau.
Dass so Sätze gesagt werden oder Wasser, genau, also so halt was, genau. Was? Ja, das ist so ein bisschen weird.
Ja,
das ist auch so ein bisschen, weil ich mir gedacht habe, so, ja, okay.
Für wen ist denn dieser Film?
Der Film ist
100% für Jim Jarmusch-Fans.
Für Jim Jarmusch-Fans. Der Film ist sehr langsam, okay. Der ist sehr langsam erzählt, wie gesagt, ne, hast du ja schon gesagt, im Vergleich zu Marty Supreme. aber der zeigt halt so, ich sag mal so, Alltagsbegegnungen von erwachsenen Kindern mit ihren Eltern, außer halt diese letzte Geschichte.
Life?
Ja, so ein bisschen. Ich war gestern nicht so, eigentlich, ich war nicht in der richtigen Stimmung, um den Film zu schauen, haben halt trotzdem geschaut, weil ich halt im Podcast drüber sprechen wollte. Mir war dann so ein bisschen zu lang in dem Moment.
Mhm.
Aber ich finde, was der richtig gut geschafft hat, ist diese Distanziertheit und Reserviertheit und diese Weirdness von so Familien, wenn man, ne, wenn man jetzt erwachsen geworden ist und nochmal zurückkommt, das so einzufangen. Mhm. Also bei mir persönlich zu Hause ist es nur bei dem einen Teil der Familie so ein bisschen so, aber da hat er den Regler schon ein bisschen höher gedreht. Also es gibt halt am Anfang, besuchen halt so die zwei Kinder ihren Vater und das ist schon, es ist sehr weird.
Es ist übelst weird. Ich habe mich aber auch wirklich sehr, sehr viel in diesem Film irgendwie so wiedergesehen mit meiner Family. Und ich finde, das schafft der Film halt auch eben am besten, so diese wirklich weirden, seltsamen Momente, die einfach sehr, sehr awkward sind.
Genau, und das Ding ist halt, um das kurz zu erklären, wie weird die sind, da wird halt viel so ausgehalten, so viel Stille und Ruhe so zwischen Gesprächen. Man weiß nicht, was man miteinander sprechen soll.
Mhm.
So, ich finde, das hat der Film richtig gut eingefangen.
Ja. 100%. Ich finde, der Schauspieler von, also Tom Waits, der den Vater in dem ersten Kurzfilm.
Moment, der Tom Waits?
Es ist der Tom Waits.
Was?
Ja.
Okay, geil.
Ich muss sagen, ich liebe die Musik von Tom Waits. Ja. Der kommt in einigen Jim Jarmusch-Filmen vor. Der hat so eine richtig geile, verrauchte Stimme.
Ja, übel. Guckt euch mal Interviews mit Tom Waits an, irgendwo in den 90s oder sowas. Der sitzt bei einer Talkshow und was der so von sich gibt, ist einfach nur wild.
Hier direkt also,
alle Konventionen scheiß und so.
Direkten Songtipp für euch noch, Heart Attack and Wine. Das ist ein richtig geiler Song von ihm.
wird sich gegeben. Aber ich fand, schauspieltechnisch hat er auch voll überzeugt. Ich fand das, so hat das richtig perfekt gemacht.
Man hat ihn vielleicht schon mal gesehen, so außerhalb von Jim Jarmusch, in Dracula, also Bram Stoker's Dracula von Coppola. Da spielt er nämlich Renfield. Also in der Gummizelle und Tom Waits ist Legende.
Ich finde den Cast aber an sich generell sehr krass. Also wir haben hier noch Adam Driver, wir haben Cate Blanchett, wir haben Vicky Krebs. Also es ist sehr, sehr hochkarätig besetzt, finde ich.
Charlotte Rampling.
Das 100% und Mayim Bialik, die Freundin von Sheldon in The Big Bang Theory gespielt hat und die selber ja auch so Neurowissenschaftlerin ist und auch wirklich krass. Und ich finde, hier hat sie auch sehr gut reingepasst. Also ich fand es auch so wild, sie mal außerhalb von Big Bang Theory zu sehen. Also ja, ich kann es empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr ruhig und wie es halt so ist bei Episodenfilmen, ist halt auch manchmal so die eine Geschichte besser als die andere. Und ich finde auch hier vor allem ist die erste Geschichte schon so eigentlich ziemlich die stärkste.
Die erste ist die letzte ist die emotionalste.
Genau, so.
Also die mittlere ist die reservierteste.
Ja, genau, wo du halt wirklich so bist. Ne? Ja, so ist es immer. Nee, wie fandst du's?
Also, wie gesagt, ich war nicht in der Rennung. Ich fand's okay.
Ja, ne, finde ich auch. Passt ganz gut. Nehmen wir mit. Okay. Mitgenommen haben wir allerdings nicht den nächsten Film.
Das stimmt. verrückt, wir reden von dem siebten Teil einer Reihe, die in den 90s gestartet ist. Also, ich glaube, älter als du, Lenny, ist diese Reihe. Scream 7 kommt in die Kinos und ich muss gestehen, ich habe nicht alle sechs davor gesehen.
Ich glaube, ich bin bis 4 gekommen. Und dann bin ich ausgestiegen und dann muss ich irgendwann wieder einsteigen.
Mhm. Ich finde, es lohnt sich. Also für 5 und 6, also 6 fällt wieder ein bisschen ab, aber ich finde, für 5 lohnt es sich. Also es ist nochmal so richtig schön Meta, so dieses Requel-Ding, wie das genannt wird. Ich finde, das haben sie so sehr gut gemacht, das wieder neu zu beleben. Aber Scream 7 startet. Ja.
Also ich weiß noch, kommen wieder alte Leute wieder, oder? Ja. Also ich weiß gar nicht, wer es den letzten Teil war. Neve Campbell, glaube ich, war schon vorher wieder mit dabei.
Die ist dann aber in 6 rausgestiegen, weil es dann wieder Vertragsschwierigkeiten gab. Sie hat irgendwie mehr Geld verlangt, hat dann weniger bekommen.
Courtney Cox spielt mit.
Ja. Und hier David Arquette und Matthew Lillard kommen wieder zurück, die eigentlich gestorben sind und alle sind halt jetzt so, okay, kommen sie jetzt so for real zurück oder sind es nur Rückblenden? Also es ist irgendwie so sehr wild, weil dieser Film hat auch so 1000 Produktionsprozesse und Veränderungen mitgenommen. Also es gab ja eigentlich auch Melissa Barrera und Jenna Ortega, die beiden Hauptrollen waren seit 5. Und dann wurde Melissa Barrera rausgeworfen aufgrund von Instagram-Beiträgen. Und dann gab es auch sehr viel Aufregung und sehr viele Boykottieren auch jetzt Scream 7. Und dann eigentlich sollte Christopher Lambton auch Regie führen zwischendurch. Also das ist ja der Happy Death Day gemacht hat. Und jetzt ist es Kevin Williamson, der Original-Drehbuchautor von Scream. Der ist jetzt auch gleichzeitig Regisseur und auch Drehbuchautor für diesen Film. Also es ist ein sehr, sehr wilder Film, wo es sehr viele Sachen gibt, die im Hintergrund passiert sind, wofür Leute jetzt diesen Film auch wirklich boykottieren. Und ich kann es auch verstehen. Und es gibt auch aktuell so sehr viele KI-Vorwürfe, dass der Film in der Promo sehr viel mit KI arbeiten soll. Und ich finde es einfach ein bisschen wild und es wirkt wie so ein Film, der so nicht hätte existieren sollen, weil es wirkte halt dadurch jetzt auch so, okay, gut, wenn so viel Kacke am Dampfen ist, dann holen wir uns immerhin Neve Campbell jetzt zurück und wir bringen auch noch Matthew Lillard zurück und auch noch David Arquette, damit die Fans immerhin positiv gestimmt sind. Und die Handlung lässt sich auch ganz kurz zusammenfassen. Es gibt einen neuen Ghostface-Killer, wie immer. Ja. Aber diesmal ist Sydneys Tochter Tatum in Gefahr. Und ja, ich bin gespannt, ich bin eigentlich ein riesiger Fan von Scream.
Ich mag auch die ersten 4 Teile. Aber ich mag Scream für eine Sache noch mehr, dass es dazu geführt hat, dass die Scary Movie-Filme gewinnen.
Scary Movie war.
Das ist sehr oft im Alltag habe ich so Momente, wo dann so Zitate in meinem Kopf. Meine Keime.
What up? Aber freust du dich auf Scary Movie 6 dieses Jahr?
Ja, klar. Ich habe 5 noch nicht gesehen und 4 kann ich mich nicht mehr erinnern. Die präsentesten bei mir sind 1 bis 3.
Ey, 3?
Das war bei uns in der Schule, das war der Shit. Aber ich freue mich.
Ich mochte auch wirklich 3 am meisten, diese Ring und Signs. Ja.
Und 8 Mile.
Ja, genau. Oh mein Gott. Und
Leslie Nielsen hat da mitgespielt.
Ja, das war genau, das merkt man auch so ein bisschen. Und ich finde auch so, mit dieser Michael Jackson-Gag, der hat mich.
Ja.
deswegen. Scream 7 startet. Mal wir schauen, was es wird. Scary Movie, es gab keine Pressevorführung zu diesem Film, deswegen können wir auch nicht sagen, wie der Film ist.
Tja.
Werden wir dann wohl regulär nachholen und dann besprechen müssen.
Genau.
Ja.
Ich habe jetzt noch einen Start mitgebracht.
Ach so. Oh.
Genau. Und zwar ist diese Woche die zweite Staffel von Paradise gestartet. Das war diese Serie, die ich sehr oft inzwischen erwähnt habe, die auch bei uns bei den besten Serien letztes Jahr mit dabei war. Wisst ihr, um was es geht, ungefähr?
Ich sag mal.
Also nicht, also ich sag's euch, nämlich sonst vielleicht verplappert ihr euch, weil ich will, dass die Leute da so komplett so als weißes Papier in diesen Drucker, der Paradise ist und dann bedruckt. Egal.
Oh, ich würde gerne bedruckt.
Das ist komisch. Ja. Oh. Es geht um einen Secret Service Agenten und zu Beginn auch die erste Folge, das ist kein Spoiler, der findet den Präsidenten der Vereinigten Staaten tot in einem Schlafzimmer. Und was dann passiert, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen unvorhersehbar wie Marty Supreme.
Oh, das finde ich
geil. Aber nicht ganz so wild. Ja. Das ist eher so ein Thriller. Und der spielt sehr viel mit Plot-Twists. Und es passieren sehr viele, sehr wilde Sachen. Und ich habe mich jetzt auch sehr auf die zweite Staffel gefreut. Habe gestern die erste Folge gesehen, die heißt Graceland. Die aber auch in Graceland spielt.
Es ist quasi, geht es da nahtlos weiter? Also das gibt Material für mehrere Staffeln her tatsächlich?
Ja, auf jeden Fall. Also okay, cool. Das Ding ist, das wird aber so sein wie bei so vielen Mystery-Thriller-Serien.
Wie wird es aufgelöst?
Wie wird es am Ende aufgelöst werden? Aber bisher ist es mega spannend. Das ist so eine spannende Serie.
Elvis eine große Rolle?
Es in der ersten Folge schon. Also es spielt halt in Graceland. Ich fand die auch.
Du bist ja großer Elvis-Fan.
Ich riesiger Elvis-Fan. Ja.
Echt?
Nein.
Aber er liebt Erdnuss, Butter, Bananen.
Achso, nee, du bist doch hier.
Michael Jackson-Fan war er.
Nee, der riesiger Fan von dem Film.
Nee, den finde ich schlimm.
Und vom Regisseur bist du der größte Fan überhaupt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber das. Gut, gehen wir wieder zurück zur Serie. Schnell weg von Elvis. Ich hatte ja eigentlich vor, ich hatte letztens nämlich, weil du auch die ganze Zeit so darüber geredet hast und auch in unserer Jahresliste das drin war, ich hatte Bock, die unbedingt zu gucken und hast du gesagt, warte jetzt noch, bis Staffel 2 kommt, damit ich das so beides in.
Weißt du was? Kannst du eigentlich. Fang einfach an.
Okay, ich fang an. Wo kann ich das sehen?
Ja, bei Disney Plus.
Bei Disney Plus,
okay. Ja. Das ist eine Hulu-Serie und das läuft ja meistens bei Disney Plus.
Aber auch wöchentlicher Start?
Oder? Es sind jetzt 3 Folgen gestartet. Mhm. Ich habe, wie gesagt, gestern nur die erste gesehen.
Wie viele wird es geben?
Ich glaube 10.
10, okay.
Ja, 10
ist
genau.
Ist ja relativ viel heutzutage.
Ne? Ja, und ich finde es immer ganz gut, wenn man immer so ein paar Folgen zum Starten
hat.
Und dann nicht, dass
obwohl die Enttäuschung ist, wenn danach nichts mehr kommt.
Ja, das stimmt.
Aber ich freue mich immer, wenn ich das nicht gewusst habe und dann, ich kann noch eine gucken. Ja. Das ist immer ein schöner Moment.
Der Showrunner, Dan Fogelman, den kennt man übrigens für, ich finde auch, das ist so wild, was der für eine
Birdman
für eine Filmografie hat. Also der hat halt ganz oft Drehbücher geschrieben, hat gar nicht so viel Regie geführt. Der hat die Drehbücher geschrieben zu This Is Us, Rapunzel neu verföhnt und Cars 2.
Anders.
Und jetzt Paradise.
Stark. Hä? Das ist Vielschichtigkeit.
Ja,
finde ich.
Das stimmt.
Aber ja, also es heißt gucken.
Auf jeden Fall. Also
wer spielt nochmal mit?
Hauptrolle spielt Sterling K. Brown.
Ach, liebe ich.
Ja.
Ja.
Und jetzt erste Folge, zweite Staffel ist eine neue Schauspielerin dabei, Shailene Woodley.
Nein.
Ja.
Die ist doch so, die war doch so lange Zeit weg vom Fenster und jetzt so.
Ja, und das ist also diese erste Folge, die war richtig gut und sie war auch richtig gut.
Ach, okay, ja. Ich hab richtig Bock. Ja, wird geguckt. Wird auf jeden Fall geguckt.
Nice. Und damit ist Game of Thrones wieder mal aufgeschoben worden.
ich fand es so witzig, dass Lenny vor kurzem, der ist jetzt bei HBO Max auf den Geschmack gekommen, da hat er irgendwie zu mir gesagt, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen wieder so bei Serien. Habe ich so.
Ja, schön. Ich hab gehört, wir reden, ich glaube, nächste Woche über eine HBO-Serie,
die
dein Riesensteckenpferd ist.
Richtig.
Das also Lenny hat sie schon gesehen, ich werde sie auch nachholen jetzt.
Das heißt,
also, wie du Fragen guckst, das hätten wir es nicht gestern besprochen, ja genau.
Wir werden einfach nächste Woche.
Der Hängerede.
Gibt es nochmal Marius und meine Meinung zu Night of the Seven
Kings. Hängerede. Also
die Laien.
Jetzt kommt die wahre Meinung.
Nee, ich habe für alle Leute, die sich wundern, dass bei mir bei Letterboxd gerade nicht so viel abgeht, ich schaue gerade dieses Jahr extrem viele Serien. Ich habe schon.
Also wie jedes Jahr.
12 Serien geschaut.
Was? Moment. Wir haben jetzt den 25 Film und du hast wie viele Serien geguckt?
Ich habe 12. Also ich habe.
Was? Wie?
Ich habe The Chair Company geschaut, diese Tim Robinson-Serie.
Sag aber auch mal. Sag mal bei jedem auch noch so, ob es sich lohnt.
Ja, sag.
Lohnt sich sehr, wenn ihr auf diesen weirden Humor von Tim Robinson steht. Mhm. Ich habe Beast Games Staffel 2 geschaut.
Was ist mit
das
dir
ist,
los?
Das ist, wenn ihr an das schlechteste Menschen glaubt, diese Serie.
Wir haben gestern noch gequatscht, so, ne, wo Zeit hernehmen, um alles zu gucken. Und Jonas hat Zeit, 12 Serien zu gucken. Und
eine davon ist diese Serie.
Ist das.
Da sagt sie dann
was?
10 von 10 Serien.
Ja, sie merkt auch so, boah, das ist echt, das niederste Menschen raus. Aber es ist wow. So spannend.
Meinst du da auch?
Ja, genau, dann die erste Staffel von A Night of the Seven Kingdoms. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ich habe His and Hers geschaut, diese Serie mit Jon Bernthal, mhm. Diese Thriller-Serie.
Wurde nicht gesagt, dass es so den krassesten Plot-Twist ever hat?
Er hat jetzt schon einen krassen Plot-Twist, den er rettet, ja.
Aber ist so okay.
Ich finde die okay.
Okay, gut.
Ja, genau. Ich habe die ersten zwei Staffeln von The Pitt geschaut. Also ich hänge gerade noch in der zweiten Staffel. Sehr empfehlenswert. Ich habe bei der ersten Staffel, ich habe noch nie so oft bei einer Serie geheult. Das ist ja diese Krankenhausserie mit Noah Wyle. Ich habe die erste Staffel von Heated Rivalry geschaut. Mhm. Großartig. ich habe die erste Staffel, oder ich habe die Miniserie Station 11 geschaut. Darüber habe ich mit Benny vor kurzem gesprochen.
Auch auf der Liste.
Sag mal kurz bitte, was Station 11 ist für mich.
Das erzähle ich dir gleich im Anschluss, weil das ist so kompliziert.
Ja, ihr habt den Podcast aber ja von
letztem aber gehört. Aber ne? Daumen hoch, sagst du.
Ja, zwei Daumen hoch.
Und den großen Zeh.
Ich hänge in der dritten Staffel von Shrinking. Ich habe den Großteil der fünften Staffel von For All Mankind geschaut. Darüber rede ich aber noch, wenn die Serie startet.
Ah,
das ist erst im März. Ich habe jetzt angefangen, Industry zu schauen.
Das will ich auch unbedingt mal gucken eigentlich.
Ja, das ist ja so eine Serie über so junge Banker. Mhm. Es geht sehr viel um Sex und Drogen.
Charlie Gitten spielt auch irgendwie ab der vierten Staffel oder so.
Und Finanzen, keine Ahnung, ich bin in der zweiten Staffel gerade. Es wird immer so ein bisschen verglichen mit, es ist Succession, aber in gut.
Was?
Und? Wie in gut? Kannst du nicht unterschreiben.
Was soll das denn heißen?
Ich mag Succession mehr als
aber wer sagt denn das in gut?
Da war in den Kommentar so, hier, das ist besser als Succession.
Aber findest du Industry denn trotzdem lohnenswert?
Ich bin noch nicht so richtig warm damit geworden, weil das schon speziell. Mhm. Es geht wirklich sehr viel um Sex und Drogen und sehr viel Geld.
Mein Metier.
Ja. ich habe die erste Staffel von Task geschaut, diese Thriller-Serie, die Alper mal empfohlen hatte auf HBO Max. Ich hab am Montag die zweite Staffel von House of the Dragon durchgebinged, um die Trailer-Analyse machen zu können.
Das ist so wild.
Und ich werde nochmal die erste nachholen. Mhm. Und jetzt hänge ich gerade bei Paradise Staffel 2.
Das ist ein solides Jahr bisher.
Ja, deshalb, ich habe irgendwie nur 5 Filme geschaut.
Wie viele Bücher hast du bisher schon?
Ah, da hänge ich auch ein bisschen hinterher.
Ach, nur 60 bisher.
Ah, ich glaube 4.
Was?
Nur 12. Was? 4 Bücher auch noch?
Das ist wild.
Dünne aber, ne?
Nee, ich lese gerade so ein 700-Seiten-Buch.
Dieser Mann.
Und dann habe ich noch mal alle Dune-Bücher gelesen, bevor Dune 3 rauskommt.
Ey, das habe ich vor, ja, das mache ich auch noch.
Und dann so hat Herr der Ringe Geburtstag, da lese ich auch noch mal alle Bücher.
Das
rückwärts.
Ist so wild.
In der schwarzen Sprache. Also Jonas hat den besten, durchorganisiertesten, ich guck alles Plan der Welt.
Nee,
das ist unglaublich. Was leidet in deinem Leben unter diesem Konsum? Irgendwas muss leiden.
Mein Gedächtnis. Ich vergesse ganz oft dann, was in Sachen passiert
ist. Ist mir egal. Also,
Ich habe übrigens um das noch ein bisschen auszuschmücken und ein bisschen lustiger zu machen. Wir haben ja unsere Konzertreihe gehabt.
Ja.
Und ich habe mir da zur Belohnung danach ein Spiel geholt. Und zwar Kingdom Come Deliverance 2.
Ah, ja.
Und ich habe da auch schon seit 2 Wochen 30 Stunden oder 40 Stunden drin versenkt.
Weißt du, womit ich meine Zeit gewastet habe? Alarmstufe Rot 2.
Das ist niemals ein Waste.
Ja, was ist das? Ich könnte was Neues spielen. Ach geil, ich habe ja noch das neue CNC-Package irgendwann gekauft. Also, jetzt spiele ich eine kurze Mission, beziehungsweise ein Gefecht 2 Stunden lang.
Ja,
Alarmstufe Rot 2
ist immer gut.
Das ist ein Taktik.
Command & Conquer.
Command & Conquer.
Rechtzeitstrategie. Das ist.
Rot 2 ist das Beste.
Ich glaube, die Demografie bei Command & Conquer ist 99% männlich.
Ja, das
und alt.
Also, ich glaube, du kannst da noch eine Komma 9 hinten.
Ich habe das schon gegen meinen Onkel gespielt, der jetzt 70 geworden ist.
Wann ist geil. Das raus? Anfang der 90s kam der erst.
Ja.
Mitte 90s sowas rum. Aber
Command & Conquer 2 ist super.
Wo wir jetzt bei Spielen sind, ach komm, sage ich auch noch, eventuell trudelt morgen, also beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, gestern ist oder heute. Hoffentlich endlich Resident Evil 9 bei mir eingetrudelt. Das ist das, womit ich das Wochenende verbringen werde.
Krass.
Erschrecken.
Ja.
Da möchte ich kurz noch einwerfen. Udo Kier spielt bei Alarmstufe 2 Yuri.
Ja.
Never forget.
Ja, wir werden dann an der Stelle auch mal raus. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ihr könnt diesen Podcast gerne noch auf allen Plattformen eine Bewertung da lassen. Das wird uns sehr helfen. Und ja, wir wären dann nächste Woche wieder da. Dann gibt es Updates, ob Timothy Chalamet geantwortet hat.
Wenn ihr nicht uns eine gute Bewertung gebt, dann wird Lenny einen Welpen nehmen und ihm. Was? Achso, soll ich das jetzt nicht hier offen öffentlich sagen?
Nein, okay, nein, also ich, nein, nein, wirklich, Welpen sind bei mir sicher, Leute. Sie sind sehr sicher.
Hä, heißt du nicht Lenny Welpenkiller? Nein. Das ist nicht dein Gamer-Name?
Das ist, wo ich Controller vorstelle.
Lenny Puppy-Eater.
Das wäre so funny, wenn die einfach, wenn wirklich so ein Channel heißt Welpenkiller und du, weiß ich nicht, du machst einfach so Bug-Tutorials.
Ja.
Oh Gott. Finde ich gut. Finde ich nicht gut.
Ist wie in einem Safti-Film ausgeartet.
Ja. Okay. Wir müssen jetzt hier wirklich mal einen Deckel drauf machen, Alter. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Okay, tschüss.
Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt: Paul Gerkens. Grafik und Design: David van Steppold. Technische Umsetzung: Patrick Hochnadel. Setbau und Design: Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer: Patrick Roach.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig.
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, mhm. Alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, können wir noch mal kurz das Licht? Das scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Henk und in meinem Videopodcast Henkes Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internet-Popkultur.
Also, guck mal, das finde ich ein bisschen respektvoll.
Und dich geht's doch gar nicht. Warte mal.
Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund. Ja, warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Und lade dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.
Das war ein Podcast von Funk.